Russland und Deutschland, Russland und der Westen. Hier entscheidet sich, wie wir in Zukunft leben, sagt Hauke Ritz. Er meint damit weniger die russischen Rohstoffe oder gar die Atomwaffen. Hauke Ritz sucht die Konkurrenz da, wo sonst niemand hinschaut. Er sagt, die USA fürchten das kulturelle und das intellektuelle Potenzial Russlands mehr als all das, was Tag ein, Tag aus in den Leitmedien diskutiert wird. Ich verspreche Ihnen 2 Stunden Hochspannung und einen neuen Blick auf einen weltpolitischen Konflikt, der uns nicht erst seit Februar 22 beschäftigt.
Im Gespräch.
Herzlich willkommen, Hauke Ritz. Bevor wir beginnen, stelle ich Sie kurz vor. Hauke Ritz ist ein Kind der alten deutschen Universität. Er hat an der FU Philosophie studiert, als man dort noch Professoren treffen konnte, denen Denken wichtiger war, eigenständiges Denken wichtiger war als Leistungspunkte, Deadlines und politische Korrektheit. Seine Dissertation wurzelt in diesem akademischen Milieu. Der Kampf um die Deutung der Neuzeit. Ein dickes Buch in 2 Auflagen erschienen, 2013 und 2015. Ein Buch, in dem es um Geschichtsphilosophie geht und um die Frage, welchen Reim sich die Deutschen vom Ersten Weltkrieg bis zum Fall der Mauer auf den Siegeszug von Wissenschaft und Technik gemacht haben. Das klingt sehr akademisch, wird aber schnell politisch, wenn man die Texte liest, die Hauke Ritz auf diesem Fundament aufbaut. Es geht dort um den tiefen Staat und den neuen Kalten Krieg, um Geopolitik, um Informationskriege und dabei immer wieder auch um die geistige Krise der westlichen Welt und um den fehlenden Realitätssinn deutscher Außenpolitik. Hauke Ritz ist gewissermaßen direkt aus Moskau zu mir ins Studio gekommen. Er hat das letzte Semester an einer großen Universität gelehrt und war bis Mitte Juni in Russland. Lassen Sie uns gleich damit beginnen, Herr Ritz. Wie haben Sie Russland, den Krieg und die Medienrealität dieses Krieges erlebt?
Also in der ersten Woche nach dem 24. Februar war schon eine enorme Anspannung in der Stadt. Die meisten Russen wurden davon ja genauso überrascht wie alle übrigen Menschen. Ich hatte auch sozusagen in den ersten Tagen Sorge, dass vielleicht ich als Ausländer jetzt anders wahrgenommen werde, vielleicht auch kritischer gesehen werde. Und zu meiner großen Überraschung war das überhaupt nicht der Fall. Also in den ganzen 3 Monaten, 3,5 Monaten, die dann folgten, habe ich nicht einen einzigen Fall von Diskriminierung oder negativer Haltung bemerken können. Und man merkte dann auch, dann gab es ja diese Talfahrt des Rubels, der dann sozusagen seinen Wert halbierte. Und man merkte schon sozusagen eine gewisse Sorge in vielen Gesichtern oder auch gerade wenn ich dann Geld umtauschte, dann merkte ich so, der Bankangestellten fällt das schwer, so viel Rubel jetzt für Euro zu geben. Und aber so nach 3 Wochen konsolidierte sich das und die Leute entspannten sich wieder. Man merkte plötzlich wieder eine Normalität und auch eine Zunahme eines patriotischen Gefühls.
Ah ja, weil in deutschen Leitmedien wurde ja spekuliert, dass dieser Patriotismus nachlassen könne, wenn dann Nachrichten von der Front Opferzahlen in die russische Öffentlichkeit kommen.
Ich weiß, dass man so dachte. Man könnte natürlich auch so denken, aber das war nicht der Fall. Und es gibt natürlich immer ein paar, die dann vielleicht, es gibt natürlich auch ein paar Kritiker der politischen Entwicklung dort, aber die sind erstens anders, als sie im Westen dargestellt werden und zweitens viel weniger. Und im Westen wird ja, in unseren Medien wird ja oft sozusagen gesagt, da gibt es sozusagen Menschen, die genau das Gleiche denken, was der Redakteur in der Süddeutschen Zeitung und im Spiegel schreibt. Und es ist fast unmöglich, diese Menschen zu treffen. Vielleicht 1% der Bevölkerung oder so. Es gibt natürlich Kritiker, aber diese Kritiker haben auch eine Kritik, die der Süddeutschen Zeitung, dem Spiegel und anderen Blättern nicht gefallen würde.
Kann man das an einem Beispiel festmachen?
Sie kritisieren eigentlich fast im seltensten Fall die Außenpolitik Russlands. Sie kritisieren die Wirtschaftspolitik, die Innenpolitik, die unzureichende Vermögensumverteilung, dass zu wenig getan wird, um Wirtschaftswachstum zu erzeugen und Einkommen anzuheben und so weiter. Auf dieser Ebene wird sehr viel Kritik geäußert. Also man wünscht sich sozusagen eine mehr sozialdemokratische Wirtschaftspolitik, eine vielleicht auch einen stärkeren Bezug auf die sozialistische Vergangenheit. Aber dieser liberale Standpunkt, den der Westen sich in Russland wünscht, wo sozusagen eine neoliberale Wirtschaftspolitik Hand in Hand geht mit einer Ausrichtung auf die Interessen der amerikanischen Außenpolitik. Es mag ein paar Russen geben, die das denken, aber es ist unglaublich schwierig, sie zu treffen.
In meiner Erinnerung an Moskau geistern Menschen herum, die auf dem Roten Platz Lenin und Stalin verkörpern und sich da mit Touristen fotografieren lassen. Deswegen war ich gerade verwundert zu hören, dass sich Kritiker noch stärkeren Bezug zur sozialistischen Vergangenheit wünschen.
Ich glaube, das muss ich spezifizieren. Natürlich gibt es ganz unterschiedliche Positionen in der russischen Gesellschaft. Also ich habe in den Jahren jetzt vor dem 24. Februar immer eine Art Dreiteilung wahrgenommen, dass es sozusagen drei Geschichtsinterpretationen gibt oder drei Verortungen. Ein Teil wünscht sich einen stärkeren Bezug auf die Sowjetunion, deren Leistung man zu wenig gewürdigt sieht, von der man viele denken, sie wird zu negativ in der Presse dargestellt. Dann gibt es Leute, die wollen zurück zum zaristischen Russland. Für sie ist das der Identifikationspunkt, die orthodoxe Kirche, die traditionellen russischen Traditionen, oft mit slavophilen Standpunkten verbunden. Und dann gibt es natürlich die Westler, die es auch schon im 19. Jahrhundert in Russland schon gab, die es eigentlich in der gesamten russischen Geschichte immer gegeben hatten, die damals wie heute sagen, der Westen ist sozusagen das klassische Modell der Zivilisation, auf das Russland sich ausrichten muss. Diese Gruppe war besonders stark in der Perestroika-Zeit und die Katastrophe, die das dann aber ausgelöst hat, die wirtschaftliche Katastrophe, war so nachhaltig, dass diese Position jetzt in der Bevölkerung nicht mehr so populär ist. Und wenn, dann hauptsächlich in Moskau und St. Petersburg, nicht in den Weiten des russischen Landes, die aber in der Presse und in den Institutionen überbewertet war. So, dass sich ein paar meiner russischen Gesprächspartner, mit denen ich gesprochen habe, davon auch gestört fühlten und sagten, die Medien sind zu liberal. Aber das hängt, ich habe natürlich auch Leute getroffen, die gesagt haben, die Medien sind zu konservativ. Also das Interessante an der russischen Gesellschaft ist, dass es diese drei Positionen zumindest bis zum 24. Februar gab und die sich irgendwie ausgeglichen, die sich ausbalancierten und die konnten auch miteinander reden, ohne in einen Streit zu geraten. Und die hatten auch ihre unterschiedlichen Publikationsorgane und Leitfiguren. Das ist natürlich jetzt nach dem 24. Februar ein bisschen anders. Das ist sozusagen aus diesem Dreieck ein Dreieck herausgebrochen. Und jetzt gibt es vielleicht nur noch sozusagen die Spannung mehr zwischen den Konservativen und den Leuten, die sich auf die Sowjetunion beziehen. Aber jedenfalls diese Idee, die im Westen, die man in westlichen Medien immer wieder antrifft, dass quasi der Standpunkt westlicher Journalisten, die westliche Geschichtsinterpretation, das westliche Verständnis von Liberalismus und LGBT und diesen ganzen Sachen, dass das eins zu eins von einer großen Fraktion der russischen Bevölkerung gewünscht wird, das ist ein Tagtraum.
Das klingt jetzt so, als ob die Mehrheitsgesellschaft sich gar nicht so daran stört, dass der Westen und das Deutschland jetzt Beziehungen kappen.
Manche empfinden das sogar als Erleichterung. Also das ist sowohl als auch. Natürlich, jemand, der an der Universität arbeitet, hat mit Bedauern festgestellt, wie viel Kooperationen jetzt mit Universitäten sozusagen auf Eis liegen und sich nicht weiterentwickeln können. Jemand anders sagt, wir müssen unseren eigenen Weg gehen und wenn jetzt die westlichen Unternehmen sich aus Russland zurückziehen, dann können russische Unternehmen die Nischen füllen und wir können unsere Wirtschaft entwickeln und wir brauchen jetzt gar keine Zollschranken mehr. Der Westen gibt uns die Zollschranken durch seine Sanktionen und wir werden autark und souverän und das ist eben der Preis der Souveränität. Also solche Stimmen kann man auch hören. Was ich wahrgenommen habe, dass ungefähr 70-80% der Bevölkerung patriotisch sind, aber in unterschiedlichen Abstufungen. Und dann gibt es vielleicht noch 10%, die nicht genau wissen, was sie denken sollen, oder 15%. Und dann gibt es eine kleine Gruppe, die sozusagen den westlichen Standpunkt einnimmt und die dann auch meistens das glauben, was in den westlichen Medien über Russland geschrieben wird. Aber das ist eine kleine Schicht und die wohnt meistens in Moskau und St. Petersburg und eben nicht in kleineren russischen Städten.
Wahrscheinlich gar nicht in Irkutsk.
Ja. Und es ist ja auch so, und ich glaube, das wissen viele im Westen nicht, die Russen haben ja auch bemerkt, wie im Westen über Russland geschrieben wird. Also wann ist es schon mal in der Geschichte der Olympischen Spiele vorgekommen, dass ein bestimmtes Land seine Nationalhymne nicht singen darf, seine Fahne bei einer Goldmedaille nicht hissen darf?
Seine besten Sportler nicht antreten lassen darf.
Ja, also das hat es ja, ich meine, es hat schon viele Dopingskandale gegeben, aber so wurde noch keiner geahndet. Und wenn man dann diesen Dopingfall untersucht, steht die Beweisführung auch auf wackeligen Füßen. Mhm. Das Gleiche mit anderen Vorwürfen, die in der Vergangenheit an Russland gerichtet worden sind. Stichwort MH17 oder die Vergiftung von Nawalny oder
Skripal.
Skripal. Also da sind überall Sonderbarkeiten. Mhm. Und man kann sich vorstellen, dass wenn das wirklich mal vor einem neutralen Gericht verhandelt würde und man in der Lage wäre, beide Seiten zu hören, dass dann doch ein anderes Ergebnis dabei herauskommen würde, als das, was uns in der Presse präsentiert worden ist. Und das ist natürlich den Russen nicht verborgen geblieben. Und es gibt sozusagen ein kollektives Gefühl, schlecht behandelt worden zu sein, gedemütigt worden zu sein. Dieses Gefühl der Demütigung wurde ja in den letzten Wochen und Monaten sehr konkret, wenn dann zum Beispiel berühmte russische Sänger oder Dirigenten, die eigentlich bisher nicht durch politische Äußerungen aufgefallen sind, plötzlich sozusagen mit einem kollektiven Bann behaftet worden sind. Und
oder zu Bekenntnissen genötigt wurden.
Ja, oder dann trotzdem gefeuert wurden, wenn diese Bekenntnisse zu spät kamen oder ein bisschen ambivalent waren. Und dann haben sie im schlimmsten Fall sozusagen beide Seiten verloren, die Russen und das westliche Publikum. Und das ist ja denen nicht verborgen geblieben. Und es gibt sozusagen im Land ein kollektives Gefühl, dass man sich das nicht länger bieten lassen möchte, dass der Westen zu weit gegangen ist.
Ja, wir sind schon mittendrin. Ich frage trotzdem nochmal allgemeiner, vielleicht auch zu Ihrem wissenschaftlichen Werdegang. Wie kommt ein Philosoph zur Geopolitik? Wir haben jetzt schon ein bisschen, glaube ich, einen Eindruck bekommen, was uns Ihre Disziplin liefern kann, was uns die Philosophie sagen kann, was wir nicht schon von Militärs gehört haben, von Wirtschaftsführern gehört haben, von Parteipolitikern jeden Tag hören.
Ich möchte darauf kurz eingehen, aber noch einen letzten Satz zu dem vorherigen Thema anfügen. Ja. Wenn man jetzt, ich hatte ja am Anfang gesprochen von den ersten Wochen nach dem 24. Februar. Und wenn man jetzt in den letzten 4 Wochen durch Moskau ging, dann hatte man das Gefühl, dass es sozusagen eine kollektive Übereinkunft der russischen Gesellschaft gibt. Wir stehen das jetzt zusammen durch. Mhm. Und da fühlte man auch eine Verbundenheit der russischen Bevölkerung untereinander, die man jetzt in westlichen Gesellschaften nicht so schnell fühlt. Nicht mal irgendwie bei Fußball-Weltmeisterschaften. Und ich glaube, diese Eigenschaft der russischen Gesellschaft, die kennt man in Deutschland gar nicht oder im Westen ist das unbekannt, dass diese Gesellschaft.
Man schreibt sie der Ukraine zu, auch da wird ja von hier gesagt, da gibt es einen Patriotismus, ein Zusammengehörigkeitsgefühl, was in Westeuropa längst schon verloren gegangen ist.
Ja. Also genau, das wollte ich noch sozusagen ergänzend anfügen. Und dann zu der Frage, wie kommt ein Philosoph dafür, sich für Außenpolitik und Russland zu interessieren? Ich habe ja, übrigens, Sie hatten in der Einleitung gesagt, ich hätte Philosophie studiert an der FU. Das ist nicht ganz richtig. Ich hatte eigentlich allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaften studiert und dann noch mich lange am Religionswissenschaftlichen Institut aufgehalten.
Ich habe das für mich auf so einen Begriff verdichtet, mit dem ich was anfangen konnte.
Ja, genau. Und das waren aber damals tatsächlich Zentren philosophischer Debatten. Mhm. Da gab es dann die Schüler von Klaus Heinrich, von Jakob Taubes, Adorno-Schüler. Und ich wurde eigentlich durch diese Orchideenfächer zur Philosophie hingeführt und dann dort vor allem zur Geschichtsphilosophie. Und dann ging es in meiner Magisterarbeit schon so stark um Philosophie, dass der literaturwissenschaftliche Professor, bei dem ich schrieb, mir sagte, ja, also wenn Sie in der Literaturwissenschaft promovieren wollen, dann müssen Sie nochmal was über Gedichtinterpretation machen. Und da habe ich gedacht, ja, da hat er ja eigentlich recht, aber vielleicht kann ich auch gleich ganz in die Philosophie gehen. Und dann habe ich eben mir dieses Thema, das mich schon länger beschäftigt hat, versucht, in ein Dissertationsthema zu verwandeln. Also es ging um die Frage, was eigentlich die Neuzeit ist. Die Neuzeit ist jetzt mehr als die Moderne. Die Moderne, sagt man meistens, die fängt so um mit der Französischen Revolution an, mit der Industrialisierung. Und die Neuzeit umfasst auch noch die 300 Jahre davor her. Also man könnte sagen, von der Entdeckung der beiden Amerikas, der Reformation,
Buchdruck.
Buchdruck, Entstehung der Renaissancekunst und so weiter, kopernikanische Wende bis in die Gegenwart. Also die Vormoderne und die Moderne sind in der Neuzeit zusammengefasst. Und mich interessierte die Frage, hat da mit Galilei vielleicht etwas angefangen, was dann zu den Katastrophen der modernen Welt geführt hat, also zu Auschwitz, zur Entwicklung der Atombombe und ihrem Einsatz in Hiroshima und Nagasaki und auch natürlich den Verwerfungen, die wir jetzt sehen. Gibt es sozusagen einen inhärenten Gewaltindex in dieser neuzeitlichen Epoche, die ja im Verhältnis zum Mittelalter extrem expansiv ist? Mhm. Und diese Frage beschäftigte mich und ich dachte dann, diese Frage ist doch bei der Philosophie besser aufgehoben und konnte dann auch in der Philosophie promovieren. Und da habe ich mich vor allem dann mit den Philosophen beschäftigt, die deren Schüler ich auch schon am Institut für Religionswissenschaft und dem Philosophischen Institut und so weiter kennengelernt hatte. Also den Schülern von Klaus Heinrich und Jakob Taubes. Und diese beiden Philosophen zusammen mit Georg Picht haben mich dann sehr beschäftigt. Auch weil sie ich das Gefühl hatte, sie bilden eine Alternative zu der Mainstream-Geschichtsphilosophie, die damals schon sozusagen von postmodernen Strömungen beherrscht war, von Foucault, Derrida, Deleuze oder Habermas. Und mich interessierte, warum eigentlich diese Philosophen, Klaus Heinrich, Jakob Taubes, Georg Picht, warum die eigentlich nicht berühmt geworden sind, warum das zwar berühmte Professoren waren, die an ihren jeweiligen Universitäten natürlich hoch geachtet waren, die aber nie in den Ruf gerieten, wirklich wirkliche Philosophen zu sein, obwohl sie es nach meinem Erachten waren. Dann habe ich versucht, eben ihre Gedanken über die Neuzeit, in verbunden mit den Gedanken von Walter Benjamin, Adorno, Hannah Arendt, Karl Schmitt und noch einigen anderen, sozusagen in diesem Buch darzustellen. Und dabei ging es immer um die Frage, wo kommt die Gewalt des 20. Jahrhunderts her? Die kommt nicht nur aus dem 20. Jahrhundert, die hat ihre Wurzeln in vorangegangenen Jahrhunderten, möglicherweise in der Entstehung der modernen Naturwissenschaften, in der epistemologischen Veränderung, die sich im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit vollzogen hat. Und ich hatte das mal, in diesem Buch gibt es eine Stelle, wo ich das in den Worten zusammenfasse, gibt es einen Zusammenhang von Descartes, ich denke also bin ich, und der Atombombe.
Mhm. Können Sie die Antwort in einem Satz liefern?
nein, das möchte ich jetzt nicht. Also man könnte sagen, die Antwort ist, dass der Versuch unternommen wurde, in der Neuzeit die gesamte Welt ins Denken hineinzuziehen. Wäre sozusagen, dass die antike Welt glaubte sozusagen, für die antike Welt war der Referenzpunkt der Kosmos. Die Griechen verehrten den Kosmos quasi wie eine göttliche Einheit und versuchten eben das Leben auf die Ordnung des Kosmos auszurichten. Im Mittelalter wird schon der Kosmos hört auf, der Schwerpunkt, sozusagen das Zentrum zu sein. Und das Zentrum verlagert sich auf die Gottesvorstellung und auf die Heilige Schrift. Und das ist plötzlich das Absolute, nach dem sich alles ausrichtet. Und mit dem Beginn der Neuzeit kommt es wieder zu einer Verlagerung. Und einmal ist es sozusagen die Fähigkeit des Subjekts, etwas logisch zu denken und dann daraus zu schließen, dass die gleiche Logizität, die gleiche Einheit, die man jetzt im Denken erschlossen hat, dass die auch in der äußeren Welt so vorhanden sein müsse. Die gesamte Welt wird im Denken aufgelöst. Und plötzlich hat sozusagen der Mensch steht jetzt, also die Fähigkeit des Menschen, eine Identität im Denken zu konstruieren, wird zum Absoluten. Und damit wird natürlich der Mensch extrem aufgewertet, zum Referenzpunkt sogar für die Welt gemacht. Statt dass vorher die Welt der Referenzpunkt für den Menschen ist, dreht sich das Verhältnis um. Gott, die Existenz von Gottes wird in Frage gestellt gleichzeitig. Und diese Bewegung könnte man natürlich mutmaßen, könnte ausgelöst haben, dass wir es plötzlich mit Großtechnologien zu tun haben, die in der Lage sind, die gesamte Zivilisation auszulöschen. Und in dieser Bewegung sind wir ja auch noch drin. Und dieses Zeitalter kommt jetzt vielleicht in eine Krise. Also wir sind jetzt vielleicht auch am Ende der Neuzeit. Und so wie das Mittelalter an seinem Ende sozusagen die Inquisition hervorgebracht hat, Bürgerkriege hervorgebracht hat, sich nochmal enorm radikalisiert hat, so könnten wir jetzt eben auch an einem möglichen Ende der Neuzeit eine enorme Radikalisierung erleben. Und ja, mit diesen Fragen war ich beschäftigt. Und jetzt
ja, super. Ich habe gerade überlegt, wie wir den Bogen hinbekommen, also nach diesem 4-Minuten-Ritt durch die Geistesgeschichte, wie wir wieder in die Gegenwart kommen. Aber der letzte Punkt liefert natürlich einen perfekten Anschluss, weil Sie in vielen Texten von Politikern und Diplomaten fordern, die Realität so wahrzunehmen, wie sie ist. Das führt zu dieser Krise, die Sie gerade diagnostiziert haben, zum möglichen Ende der Neuzeit. Wie sieht es aus für Deutschland und den Westen? Was müssen wir über den Krieg in der Ukraine zum Beispiel wissen, damit wir nicht in einer Traumblase leben?
Ja, aber ich habe jetzt noch gar nicht genau erklärt, wie ich sozusagen von diesem philosophischen Thema zur Geopolitik gekommen bin.
Ich glaube, wir haben schon einen Eindruck bekommen.
Ja, also ich wollte, füge noch mal kurz an, dass ich einfach, indem ich sozusagen diese Jahrhunderte überblickt habe, dass einfach sensibel wurde für geschichtliche Umbrüche. Ja. Und dann war das gerade die Zeit, als wir diese Serie von Nahostkriegen gesehen haben. Irakkrieg, Afghanistankrieg, Libyenkrieg. Und ich hatte das Gefühl, jetzt sind wir auch an so einem geschichtlichen Umbruchpunkt und wollte mich konkret damit beschäftigen. So fing ich an, über außenpolitische Themen zu schreiben. Und ich hatte immer mehr Probleme mit einem Begriff von akademischem Schreiben, der quasi dann zwar über Auschwitz schreibt, die Atombombe, die Französische Revolution, aber sozusagen das, was sich in der Gegenwart abzeichnet, unerwähnt lässt, weil es vielleicht Probleme hervorrufen könnte. Und das wollte ich nicht und wollte dann auch darüber schreiben. Und da ist mir natürlich klar geworden, jetzt komme ich zu Ihrer Frage, dass die Außenpolitik, die wir erleben, nicht realistisch ist. Eigentlich so, man hat manchmal das Gefühl, sie soll scheitern. Sie ist darauf angelegt zu scheitern. Eigentlich sollte man doch von Politikern oder von Thinktanks erwarten, dass sie sich Konzepte ausdenken, die gelingen können, die zumindest zu 50% gelingen können. Und ich hatte schon, als ich schon eigentlich seit den Nullerjahren das Gefühl, das kann nicht funktionieren, was hier versucht wurde nach 1989. Das ist darauf angelegt, zu zerbrechen, schief zu gehen. Mhm. Und natürlich war die Dominanz des Westens nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion war natürlich gewaltig. Und ich kann verstehen, dass viele Politiker, die sich damals mit dem Westen identifizierten und im Sozialismus das Feindbild sahen, dass sie das als Triumph erlebt haben. Mhm. Und dass man dann auch vielleicht eine Zeit lang besoffen ist und sich überschätzt. Aber wenn man doch dann nüchtern auf die Welt blickt und man sieht einfach die Bevölkerungszahlen von China, von Indien, man sieht auch die Dynamik, die diese Gesellschaften haben, demografisch alleine schon. Und die demografische Situation im Westen ist ja sozusagen eher umgekehrt, gegenteilig. Und dann ja auch die imperiale Vergangenheit des Westens, die ja zu einer Last auch für den Westen wird. Also wenn jetzt sozusagen China versucht, irgendwo Einfluss zu gewinnen in irgendeinem Land, dann können sie das relativ unschuldig tun, weil sie das in der Vergangenheit wenig getan haben. Also sie sind sozusagen nicht belastet, wenn sie in Afrika etwas machen. Während der Westen natürlich sofort belastet ist, wenn er versucht, irgendwie militärisch irgendwo einzugreifen, Abhängigkeiten herzustellen. Und dass vor diesem Hintergrund noch einmal der Versuch gemacht werden könnte, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion sozusagen die gesamte Welt zu verwestlichen, das halte ich für einen grundlegenden Irrtum. Und eigentlich konnte man schon in den Nullerjahren wissen, dass das nicht funktioniert. Und ich habe mich immer gewundert, warum wird das trotzdem gemacht, wenn es doch eigentlich so klar ist.
Also Sie haben am Anfang gesagt, Ihnen scheint es, als ob diese Außenpolitik darauf angelegt sei, zu scheitern. Das klingt jetzt so, als ob im Hintergrund jemand Fäden zieht.
Nein, das glaube ich, wollte ich jetzt nicht den Eindruck erzeugen, dass es da jemanden gibt, der will, dass das scheitert, dass es ein geplantes Scheitern ist. Ich glaube schon, es ist ein authentisches Scheitern. Aber es ist vielleicht wie das Scheitern eines Menschen, der nicht mit Geld umgehen kann und dann ein riesiges Projekt anfängt, und ein nüchterner Beobachter sieht schon von Anfang an, die Pleite ist nur eine Frage der Zeit. Mhm. Und das Zivilisationsmodell des Westens hatte natürlich in bestimmten Zeiten eine enorme Ausstrahlungskraft. Mhm. Die Ideale der Aufklärung, der wissenschaftliche Fortschritt. Ich glaube sozusagen, dass Großbritannien, ich habe mal die Zahl gehört, dass Großbritannien Indien mit 4000 Beamten verwaltet hat. Das ist natürlich nur möglich, wenn die Inder selbst auch beeindruckt waren von den Briten, von dem technischen Fortschritt, den sie brachten, von der Wissenschaft. Ja, also das war dieses koloniale Verhältnis konnte nicht allein mit militärischer Gewalt aufrechterhalten werden. Da war auch eine wirkliche Attraktivität und von den kolonialisierten Völkern gefühlte Überlegenheit der westlichen Zivilisation, die einen gewaltigen technischen, militärischen Vorsprung hatte im 18. Jahrhundert, im 19. Jahrhundert bis ins 20. Jahrhundert hinein. Aber jetzt ist der ja gar nicht mehr so gegeben. Allein die Atomwaffen sind jetzt nicht nur in europäischen Ländern oder NATO-Ländern zu finden, sondern auch in anderen. China hat einen gewaltigen, also bewegt sich wissenschaftlich bald auf dem gleichen Niveau wie wir, hat in einigen Bereichen das bereits übertroffen. Und auch militärisch sind wir gar nicht mehr sonderlich stark. Also zur militärischen Stärke gehört ja nicht nur Technik, sondern auch eine gewisse Mobilisierungsfähigkeit der Gesellschaft, die Fähigkeit, politisch zu führen, eine relativ einheitliche Gesellschaft zu haben, viele jugendliche Menschen zu haben. Und das sind diese Kriterien erfüllt ja der Westen heute überhaupt nicht mehr. Und dass er eigentlich müsste es jetzt darum gehen, und eigentlich schon seit 10 Jahren darum gehen, den Abstieg zu organisieren. Also zu verstehen, außereuropäische Kulturkreise steigen auf, China, Indien, aber auch Länder wie Indonesien, Iran, Pakistan, Brasilien, Nigeria. Und die haben Ambitionen, die haben eine große Bevölkerungsmasse, die nach einem besseren Leben strebt. Die haben sich das Know-how bereits zum großen Teil angeeignet. Und die Verlagerung des weltwirtschaftlichen Zentrums vom atlantischen Raum in den pazifischen Raum nach Südostasien insbesondere, ist nicht aufzuhalten. Das aufzuhalten, das ist so, als würde man versuchen, die Ebbe und Flut aufzuhalten. Und der Westen kann eigentlich nur sich daran anzupassen und versuchen, diesen Abstieg für sich so gut zu organisieren, dass das Wohlstandsniveau noch so lange wie möglich gehalten werden kann und wir auch dauerhafte Kooperation zu den neuen Spielern auf dem geopolitischen Schachbrett finden, und ihnen nicht zu erlauben, sozusagen unsere imperiale Vergangenheit gegen uns zu wenden. Mhm. Was sie natürlich leicht tun können, weil sie so eine Erblast nicht haben. Und das hat mich immer fasziniert, warum das nicht gemacht wird, warum das nicht erkannt wird. Und dann wird sozusagen das Land, das auch noch die Brücke wäre zwischen den ehemaligen Kolonien und Europa, und das ist nun mal Russland, das teilweise zu Europa gehört hat, selbst eine imperiale Macht in Europa war, aber dann auch versucht wurde, vom Westen in eine Kolonie zu verwandeln, etwa in den 90er Jahren oder auch in der Hitlerzeit, dass ausgerechnet dieses Land, was als Mittler, als Mediator fungieren könnte, dann auch noch so radikal ausgegrenzt wird. Da habe ich mir, was für ein Überlegenheitsgefühl hat denn der Westen? Wie stark hält er sich denn eigentlich?
Ich habe bei Ihnen gelesen, dass zum Realismus auch gehören würde, zu verstehen, dass die Ukraine zum russisch-orthodoxen Kulturraum gehört und da langfristig nicht rauszulösen sein wird.
Ja, ich glaube, dass Kulturgrenzen sind nicht einfach mit ein bisschen Propaganda zu überschreiben. Ich führe mal ein Beispiel an, das ich sehr gern mag. Also Deutschland war ja bekanntermaßen nur halb oder zu 30-40% von den Römern besetzt.
Der Raum, in dem heute Deutschland liegt.
Ja, also die Rheinebene und der Süden Deutschlands, in dem wir uns jetzt auch gerade aufhalten. So, da waren die Römer. Sie waren nicht dort, wo man kein Wein anbauen konnte. Mhm. Diese Gebiete interessierten sie nicht. Sie waren nicht in Ostdeutschland, nicht in Norddeutschland. Und dann zogen sie sich irgendwann zurück. Das Römische Reich brach zusammen. Und als dann über 1000 Jahre später der 30-jährige Krieg ausbrach, da gingen ja die Grenzen immer hin und her. Ein Land war kurz protestantisch, dann wieder katholisch hin und her. Und als sich dann der Krieg beendet wurde nach 30 Jahren, fallen die Grenzen zwischen Katholizismus und Protestantismus fast identisch, ähneln sie den einzigen Grenzen des Limes. Mhm. Und die ehemals römisch besetzten Gebiete bleiben katholisch und die ehemals nicht römischen Gebiete werden protestantisch mit ein paar kleinen Ausnahmen, aber eine frappierende Übereinstimmung. Und das ist ein Beispiel dafür, wie hartnäckig Kulturgrenzen sind. Sie können sogar noch nach 1000 Jahren sich erneut manifestieren. Ja. Und in der Ukraine spricht man weder eine germanische Sprache noch eine romanische Sprache. Man ist bis auf einen kleinen Zipfel im Westen dort auch nicht katholisch oder protestantisch. Das Land gehört eigentlich mit ziemlicher Eindeutigkeit zum russischen Kulturraum. Mhm. Ja.
Wenn ich nochmal auf eine etwas übergeordnete Ebene komme, wobei wir jetzt ja schon übergeordnet waren, trotzdem nochmal neu anzusetzen, worum geht's in dem Konflikt zwischen Russland und dem Westen, zwischen Russland und den USA, wenn es denn nicht, wie ich im Teaser gesagt habe, um Öl, Gas und andere Rohstoffe geht oder um die Kontrolle dieser riesigen Landmasse Eurasien?
Also ich leugne keinesfalls, dass es um diese Dinge auch geht. Mhm. Also die Rohstoffe der Welt werden natürlich knapp. Und Russland hat gewaltige Rohstoffvorkommen und muss allein deshalb immer ein starkes Militär haben. Also das ist sozusagen in der Geografie schon eingeschrieben, dass Russland, weil es so viele Rohstoffe besitzt, gerne von anderen Ländern angegriffen wird und sich natürlich verteidigen muss. Und das Gleiche auch mit der Geografie. Die Geografie ist auch im 21. Jahrhundert, trotz der Flugzeuge, die wir mittlerweile haben, nicht ganz unwichtig. Und das mag alles auch eine Rolle spielen in diesem neuen Kalten Krieg. Und darüber habe ich auch geschrieben. Aber mich hat das irgendwie nicht befriedigt. Ich dachte, ja, Rohstoffe, ja, Herzland, Rimland, die Kontrolle Eurasiens als sozusagen die Geburtsstätte fast aller Imperien in der Menschheitsgeschichte. Und die USA als erstes nicht-eurasisches Imperium versuchen jetzt sozusagen diese Brutstätte aller vergangenen Imperium irgendwie zu kontrollieren und wollen so tief in den Raum vordringen, wie es nur geht. Und da sitzt eben im Zentrum Russland. Mhm. Ja, das erklärt einiges, aber irgendwie nicht alles. Und zum Beispiel erklärt es nicht, warum hat man nicht eigentlich dieses Russland einfach zum Kooperationspartner gemacht? Warum hat man diesen Konflikt nicht einfach durch Heirat gelöst? So wie man das mit Japan ja auch gemacht hat. Japan war kurz ein Gegenspieler des Westens und dann hat man es sozusagen eingemeindet, hat es verheiratet. Und jetzt ist Japan sozusagen ein Teil der westlichen Welt oder jedenfalls kein geopolitisches Problem für den Westen. Und warum hat man das mit Russland nicht gemacht, zumal Russland ja allerlei Vorleistungen erbracht hat?
Guck mal, hat es ein bisschen versucht in der Jelzin-Zeit, oder zumindest sah es so aus.
Ja, eigentlich ja nicht, weil man hat ja gleichzeitig eine Art versteckten Wirtschaftskrieg damals schon gegen Russland geführt, hat es zu Reformen gezwungen, von denen absehbar war, also diese Schocktherapie, dass sie zu massiver Armut führen. So behandelt man ja nicht jemanden.
Jemand, mit dem man heiraten will.
Ja, und dem es gab die Chance, also Gorbatschow hat ja vom gemeinsamen Haus Europa gesprochen, eine nördliche Zivilisation zu gründen, die sich sozusagen von Nordamerika über Europa, über den russischen Raum bis Wladiwostok erstreckt hätte. Und wenn es so eine nördliche Zivilisation, ein nördliches Bündnis gegeben hätte, dann wäre ja der Aufstieg der südlichen Welt gar nicht so ein großes Problem gewesen. Und darauf hat man aber verzichtet und sicherlich gibt es da pragmatische Gründe. Die Amerikaner wollten sich nicht ändern, sie wollten keinen selbstbewussten Mitspieler mit am Tisch sitzen haben, lieber die europäischen Vasallen, die nicht aufmucken, die alles akzeptieren, was aus Washington sozusagen vorgegeben wird. Das mögen alles Gründe sein, aber ich glaube eben, dass es auch kulturelle Gründe gibt für diesen Konflikt. Und damit habe ich mich dann angefangen zu beschäftigen. Und es machte mir auch Spaß, dass es schwieriger zu verstehen ist und schwieriger zu deuten ist als die geografischen und Gründe oder die Begründung mit Rohstoffen.
Sollen wir also über die kulturellen Gründe sprechen?
Ja, es ist ja so, dass wir uns in einem Geschichtsprozess befinden. Kultur ist ja etwas. Also erstmal ist es schwierig, von der Kultur zu sprechen. Kultur hat Schichten. Also Kultur heißt, wie erzieht zum Beispiel eine Familie ihre Kinder oder eine bestimmte Bevölkerung. Es bedeutet Feste, die gefeiert werden. Es bedeutet aber auch sozusagen Hochkultur, klassische Musik, Erziehung, Bildung, Vergangenheitsbezug, Geschichte. All das ist Kultur und wird unter diesem Begriff Kultur subsumiert. Und zum großen Teil ist ja die Kultur organisch entstanden. Also es gab niemanden, der jetzt beschlossen hat, dass jetzt in Österreich, Deutschland und Italien die klassische Musik entstehen müsste. Das ist von alleine passiert. Und gerade die Kultur, die uns heute als besonders wertvoll erscheint, die Kultur des 18. und 19. und frühen 20. Jahrhunderts, sie hat diesen organischen Charakter. Und deswegen, sie hat meistens auch nur einen Autor, der sein Leben sozusagen hat hineinfließen lassen in diese Musik, in dieses Buch. Und dadurch hat man auch das Gefühl, wenn man diese Kulturgüter liest oder hört, dass man hochgehoben wird, dass man etwas für sein eigenes Leben lernt, weil wirklich die Lebenserfahrung eines gesamten gelebten Lebens dort hineingeflossen ist. Und dann entsteht aber sozusagen im 20. Jahrhundert plötzlich ein neuer Typus von Kultur. Adorno und Horkheimer haben intensiv darüber geschrieben. Es entsteht eine Kulturindustrie, die nach Verfahrenstechniken hergestellt wird, die quasi fast am Fließband.
Verkaufbarkeit als Kriterium.
Ja, auf den Markt ausgerichtet. Und es arbeitet auch nicht mehr ein Mensch an diesem Hollywood-Film oder an diesem Magazin, sondern an Heerscharen. Und jeder hat sozusagen eine kleine Verantwortlichkeit und niemand versucht mehr sein Leben darin auszudrücken, sondern es richtet sich sozusagen auf den maximalen Verkauf und dafür ist Zerstreuung und eigentlich also gerade das Nicht-Ansprechen der Lebenserfahrung, sozusagen eher Fluchtorte zu schaffen, ist dafür viel erfolgversprechender als das, was große Künstler im 19. Jahrhundert noch angestrebt haben. Und diese Kulturindustrie, die Produkte der Kulturindustrie, die dann entstehen, haben einen ganz anderen Charakter. Es handelt sich eigentlich schon um eine, nicht mal um eine organische, natürlich entstandene Kultur, sondern um eine synthetische Kultur. Und diese Kulturindustrie entsteht ja schon sozusagen vor und nach dem Ersten Weltkrieg. Und in den 20er Jahren haben wir dann in Deutschland Babelsberg, in den USA Hollywood und dann kommt sozusagen die Krisenperiode nach der Weltwirtschaftskrise, wo quasi in allen Staaten, insbesondere natürlich im Dritten Reich und auch unter Stalin, autoritäre Regime sozusagen an die Macht kommen. Aber auch die USA wurden damals wesentlich autoritärer regiert als davor. Und diese politischen Formationen haben natürlich jetzt ein Interesse, diese neue Kulturherstellung, diese Massenkulturherstellung auch für politische Zwecke zu nutzen. Und wir sehen dann im Dritten Reich oder auch in der Stalin-Ära den massiven Einsatz für Propagandazwecke, um die Gesellschaft zu formatieren.
Das sehen wir in den USA auch, wenn die in den 40er, 50er Jahren Filme produzieren, um in Europa den American Way of Life durchsetzen zu können.
Genau, genau. Also das war sozusagen einfach der Stand der Produktivkräfte hatte dieses Niveau erreicht und das Ganze kombinierte sich mit einer großen politischen Krise, die dann versucht wurde, man hat dann versucht, mit diesen neuen Kulturverwaltungstechniken die Gesellschaft zu formatieren. Und aber das waren relativ kurze Epochen, das Dritte Reich oder überhaupt die Periode des Zweiten Weltkriegs. Und entsprechend kurzfristig waren dann auch sozusagen die Interventionsversuche. Aber danach fängt der Kalte Krieg an. Und der Kalte Krieg ist eine stabile Epoche, relativ statisch, 40 Jahre lang. Das ist mehr als eine Generation. Und es findet sozusagen in diesem Kalten Krieg findet ein Generationswechsel statt. Und jetzt gibt es immer noch diese Massenformierungstechniken, diese Massenkulturherstellungstechniken. Inzwischen hat sich auch die Public Relation Industrie entwickelt. Man kann jetzt eigentlich alles verkaufen. Ja, also man könnte ein ganz schlechtes Produkt als das ersehnte Produkt darstellen, wenn man nur die richtigen PR-Spezialisten zur Hand hat.
Klar, man verkauft Kriege auf diese Weise.
Ja, die dann auch die neuesten psychologischen Erkenntnisse umsetzen und das Unbewusste ansprechen können und zielgruppengerecht bestimmte Gruppen ihre Sehnsüchte, ihre Kindheitserinnerungen aufrufen. Und diese neuen Massenformierungstechniken werden jetzt natürlich im Kalten Krieg intensiv eingesetzt.
Wir sind jetzt wieder in der Zeit bis 89.
Ja, und da jetzt ist aber der Unterschied zu der Periode davor, dass man jetzt Zeit hat. Jetzt geht es nicht um kurzfristige Interventionen in einer Wirtschaftskrise, in einem Krieg, sondern jetzt geht es um einen langfristigen Effekt. Und man kann auch diese Kulturbeeinflussung viel langfristiger planen. Und ich glaube, das ist im Kalten Krieg geschehen. Und ich habe die Vorstellung, dass im Kalten Krieg, es gab sozusagen drei Dimensionen des Kalten Krieges. Es gab sozusagen die militärische Dimension, wo eigentlich eine Pattsituation vorherrschte. Nicht von Anfang an, aber spätestens seit der Kuba-Krise Und dann gab es den wirtschaftlichen Wettstreit, wo immer das Vorurteil vorherrscht, ja, der Westen hat ja den wirtschaftlichen Wettstreit gewonnen. Aber ich habe da auch mit verschiedenen Ökonomen gesprochen und die haben mir versichert, dass eigentlich der Abstand gleich blieb. Mhm. Der Westen hatte eine viel stärkere, größere Wirtschaft natürlich, insbesondere die USA nach dem Zweiten Weltkrieg, auch nicht zerstört durch den Zweiten Weltkrieg. Aber der Abstand von, was weiß ich, 70-30% bleibt.
Das Kriterium ist dann Arbeitsproduktivität oder BIP oder?
Ja, da bin ich jetzt ein bisschen überfragt, müsste ich nochmal mich in die Schriften versenken.
Ich kenne halt den Vergleich DDR-BRD und da ging es immer um Arbeitsproduktivität, die im Osten hinterherhinkte und das wurde als Hauptproblem ausgemacht.
Ja, sicherlich hatte der Westen größere Kapazitäten, Überschüsse zu produzieren und die dann auch als Konsumgüter anzubieten und nebenbei auch noch sehr viel Geld für Militär ausgeben zu können. Aber es war jetzt nicht so, dass da eine Kluft auseinanderging, eine Schere auseinanderging, die immer größer wurde. Und im technischen Wettstreit hinkte vielleicht der Osten manchmal ein paar Jahre hinterher, aber auch gerade kurz vor der Wende hatte dann die DDR auch ihren zeitgemäßen Computerchip.
Ah ja, das wurde viel belächelt, aber gut.
ja, aber jedenfalls war es nicht so, dass sozusagen militärisch eine solche Überlegenheit erzielt worden wäre, dass der Westen es hätte wagen können, einen nuklearen Erstschlag durchzuführen. Davon und diese Gefahr bestand nicht. Auch angesichts der Tatsache, dass eine damals viel mehr Atombomben und Wasserstoffbomben existierten als heute. Also einen Krieg zu führen war eigentlich durch die Abschränkung nicht möglich.
Ja, bei mir im Studium gab es ja das Fach Militärpolitik und wir haben dann immer gezählt. Also ich musste auswendig lernen, wie viele Raketen, wie viele Sprengköpfe, wie viele Panzer auf jeder Seite zur Verfügung standen, um dieses PAD, das wie Sie es genannt haben, einfach illustrieren zu können, um zu zeigen, dass ein Krieg eigentlich im Moment nicht möglich ist.
Und der Osten hat vielleicht den Fehler gemacht, dass er dachte, er muss genau das gleiche Niveau wie der Westen haben. Er hätte vielleicht sogar ein Drittel weniger Panzer und von allem haben können. Und trotzdem wäre er noch unangreifbar gewesen, weil einfach die Natur der Atombombe, das Wesen der Atombombe, das einen solchen Krieg nicht zulässt. Und
wir müssen ja zum kulturellen
Genau. Und diese beiden Gründe sind also nicht eigentlich entscheidend für den Ausgang. Und ich glaube, der Kalte Krieg, entscheidend für den Kalten Krieg war die kulturelle Dimension. Mhm. Und am Anfang des Kalten Krieges gab es eine unglaubliche Angst auf westlicher Seite, dass der Osten stärker sein könnte, weil China plötzlich auch kommunistisch oder sozialistisch geworden war, weil die gesamten dritte Weltländer sozusagen sich versuchten, vom Imperialismus zu befreien. Und
es gab ja eine Faszination bei westlichen Intellektuellen.
Ja, das kommt auch dazu, dass sogar Albert Einstein entdeckte sein Herz für den Sozialismus, sogar der konservative Thomas Mann äußerte manchmal Sympathien. Es gab eine Art intellektuelle, geistige Überlegenheit des Sozialismus, weil er auch sozusagen ästhetische Theorien entwickelt hatte, die sehr überzeugend waren, eine eigene, bei Bertolt Brecht und anderen Künstler eigene Stilform entwickelt hatte. Die Gewerkschaften gaben damals auch ihre eigenen Zeitungen heraus, waren in der Gesellschaft sehr breitflächig organisiert. Und insbesondere in Frankreich und in Italien. Und der Westen, die Sowjetunion konnte ja theoretisch diese Strukturen auch immer ansprechen. Und viele Künstler und Schriftsteller sozusagen hatten das Gefühl, der Liberalismus war nach zwei Weltkriegen, der Weltwirtschaftskrise, der Inflation diskreditiert, weil das waren ja alles Ereignisse, die man dem Liberalismus zur Last legen konnte. Warum gab es den Ersten Weltkrieg aus dem Wettstreit der imperialen Mächte, also letztlich aus einer liberalen Politik heraus? Warum gab es die Weltwirtschaftskrise aufgrund der liberalisierten Banken, die sozusagen dann irgendwann kollabiert sind? Warum gab es den Zweiten Weltkrieg ja als Folge der Weltwirtschaftskrise und auch des Versailles-Vertrages, der eigentlich schon einen nächsten Krieg sozusagen möglich machte? Für viele Intellektuelle in den 40er, 50er Jahren schien der Liberalismus diskreditiert zu sein und der Sozialismus schien neu. Und das war dann genau die Periode, wo wirklich in den USA die Angst vorherrschte, dass sozusagen viele der ehemaligen Kolonien sozialistisch werden könnten und dass man quasi den Kampf um die Köpfe verloren hatte. Und das ist genau die Zeit, als die McCarthy-Ära einsetzt.
Kampf gegen Kommunisten in den USA,
50er Jahre. Genau, und da gab es dann schon einige Leute, unter anderem Arthur Koestler, die gesagt haben, so könnt ihr das nicht machen, ihr müsst anders agieren, ihr könnt nicht einfach die Leute dämonisieren. Es wird immer Linke in der Gesellschaft geben, immer Leute geben, die, warum sind die links? Nicht, weil sie alle jetzt Karl Marx verstanden haben, sondern weil sie einfach sich eine bessere Welt wünschen, für das Gute kämpfen wollen. Und da kam dann der Gedanke auf, ihr müsst ihnen etwas geben. Aber das, was ihr ihnen gebt, muss so sein, es kann links aussehen, kann auch ein bisschen links sein, aber es muss irgendwie in den Kapitalismus passen.
Klar, man darf die Eigentumsfrage nicht stellen, die Systemfrage nicht stellen, Umverteilungsfragen nicht stellen.
Genau, und es gab ja genug andere Themen, die auch in der Linken diskutiert wurden. Die Situation der Frauen, Minderheitsprobleme, Rassismus.
Umwelt geht auch los.
Ja, oder auch Umweltprobleme oder auch Kritik an überholten, verknöcherten Traditionen, Kritik an der katholischen Kirche und so weiter und so fort. Und das waren ja alles sozusagen Erscheinungsformen linken Denkens, die man ruhig wachsen und gedeihen lassen konnte, ohne dass davon das kapitalistische System jetzt fundamental bedroht war. Und man konnte gleichzeitig sozusagen Energien, das politische Klima so verändern, dass es für die Sowjetunion immer schwieriger wurde, sozusagen linke Kräfte in den westlichen Ländern anzusprechen. Und das ist sozusagen zusammengefasst unter dem Stichwort einer neuen Linken, die aufgebaut wurde, eine nicht-kommunistische Linke, so wurde das genannt.
Die Attraktivität dieser neuen Linken, so erklären Sie das, hat dann zum Sieg des Westens im Kalten Krieg geführt?
Nicht nur, was man auch beobachten kann, wenn man dann sich gerade, ich hatte ja am Anfang gesagt, ich habe mich gewundert, warum werden die einen Philosophen berühmt und die anderen nicht. Und wenn man sich anguckt, was sagen denn die Philosophen, die im Kalten Krieg berühmt geworden sind, die setzen sich alle dafür ein, dass bestimmte Grundkategorien des Denkens, der klassischen Moderne, verändert werden. Also dass man zum Beispiel wegkommt von diesem Fortschrittsbegriff oder wegkommt von dem Begriff der Weltgeschichte oder wegkommt von der Idee, dass es ein Subjekt gibt, das in die Geschichte eingreifen kann. Also zum Beispiel die Arbeiterbewegung, der revolutionäre Klasse oder auch der Intellektuelle. Ja, wegkommt überhaupt von der Idee eines Autors, der sozusagen als Intellektueller sich versteht und gesellschaftlich aktiv ist, all diese oder wegkommt vom Wahrheitsbegriff, dass es sozusagen eine universelle Wahrheit gibt, all diese Denkvorstellungen, die ja zentral sind für die europäische Aufklärung, zentral sind auch für den Marxismus, für die Arbeiterbewegung, für die politische Kritik, all diese Kategorien wurden dann plötzlich ab den 70er, 80er Jahren massiv kritisiert und die Philosophen, die diese Kritik äußerten, wurden unglaublich schnell berühmt und in unzählige Sprachen übersetzt. Und wenn man sich dann diese Schriften anguckt, hat man nicht das Gefühl, dass das Geschriebene die Berühmtheit unbedingt rechtfertigt. Teilweise ist es unleserlich. Und
haben Sie ein, zwei Namen? An wen denken Sie jetzt? Nicht wegen unleserlich, sondern wegen schnell berühmt geworden, weil neue Ideen vertreten?
Ja, also jemand wie Kristeva zum Beispiel. Oder ich finde auch Foucault wird überschätzt. Deleuze. Bei Habermas kann man sehen, dass er sich stark an die amerikanische Philosophie ausrichtet, dass er sozusagen Hegel durch Kant ersetzt. Und Hegel war ja im Kalten Krieg für die ein großes Problem. Man durfte ja eine Zeit lang auch dort gar nicht Hegel an der Universität behandeln. Das hat mir mal Peter Dale Scott erzählt, als ich mein Interview gemacht hat, dass er wollte über Hegel seine Doktorarbeit schreiben.
In den USA, oder?
Ja, in den USA. Und sie sagten sie, also wenn sie über Hegel schreiben, dann haben sie keine akademische Karriere und schreiben sie doch über T.S. Eliot oder irgendwas anderes, aber Hegel geht nicht. Und es war dann Charles Taylor, der dann erst in den 80er Jahren irgendwie es geschafft hat, mal Hegel wieder in die Diskussion zurückzubringen. Man hatte so eine Angst vor Hegel, weil Hegel natürlich zu Marx führt. Und die ganze Tradition der Geschichtsphilosophie, dass Geschichte ein Ziel hat, dass in der Geschichte Widersprüche bearbeitet werden, dass es dialektische Prozesse in der Geschichte gibt. Und dieses ganze Denken wurde sozusagen als potenziell sozialistisch angesehen. Und deswegen wollte man es sozusagen aus dem Universitätskanon entfernen. In Deutschland war es natürlich nicht möglich, Hegel zu entfernen. Der wurde weiter gelehrt. Aber in den USA wurde das gemacht. Aber es gab dann auch hier diese vielen anti-hegelianischen Philosophen, die sozusagen dann immer, wenn es um die Probleme der modernen Welt geht, sozusagen drei Sündenböcke finden: Hegel, Marx und das Christentum. Und diese Philosophen, die ich in meinem Buch behandelt habe, die haben andere Sündenböcke gefunden. Da geht es dann mehr um die griechische Logos-Theologie oder um das, was ich am Anfang gesagt habe, die Tendenz, dass die Neuzeit dahin tendiert, sozusagen die Widerspruchsfreiheit des Denkens mit der Widerspruchsfreiheit der Welt zu verwechseln oder hineinzusetzen.
Ihre These ist ja trotzdem, dass diese neuen Philosophen so attraktiv waren, dass es zum Sieg im Kalten Krieg beigetragen hat.
So weit würde ich jetzt nicht gehen. Es gibt ja nur wenige Menschen, die Philosophen lesen. Ja. Also ich glaube jetzt nicht, dass die zu den Montagsdemonstrationen in der DDR beigetragen haben. Aber was man überhaupt sehen kann in der Philosophiegeschichte ist, dass Philosophen eine Art irgendwie unterirdische, schwer nachvollziehbare Wirkung haben. Also ich möchte das mal am Beispiel von Nietzsche beschreiben. Also wenn man heute Nietzsche liest, dann gibt es da ja Stellen, die ein bisschen faschistisch klingen, wenn er über das Judentum schreibt oder über Rassenunterschiede und so weiter. Da gibt es ja Stellen bei Nietzsche, wo man das Gefühl hat, dass er schon in der NS-Zeit gelebt hat und das da geschrieben hat. Auch seine Theorie vom Übermenschen, seinen Versuch sozusagen das Christentum umzudrehen und das Mitleid negativ zu bewerten und sozusagen die Stärke, das Recht des Starken sozusagen hervorzuheben. Der Starke hat das Recht, sich vom Schwachen abzuwenden, wo jemand fällt, da soll man auch noch treten, ist ein berühmtes Zitat von ihm, ja. Das hat er geschrieben in einer Zeit, als noch niemand sich vorstellen konnte, dass die Nazis, dass es überhaupt geben könnte, Ende des 19. Jahrhunderts. Und ein paar Jahre später oder ein paar Jahrzehnte später gibt es dann sozusagen eine politische Bewegung, die sozusagen eine Primitivinterpretation seiner Philosophie quasi versucht, als politische Philosophie zu verbreiten. Und sicherlich haben diese ganzen Leute oder die wenigsten von ihnen haben Nietzsche gelesen, aber es gibt irgendwie eine unterirdische Verbindung. Und man kann das auch, so eine unterirdische Verbindung konstruieren, vielleicht zwischen Rousseau und der Französischen Revolution oder zwischen Marx und der Russischen Revolution, obwohl da ist es ziemlich direkt.
Da ist es direkt,
ja. Aber es gibt, also Philosophie ist nicht etwas Unschuldiges. Philosophie hat Wirkung. Philosophen sind mächtig, auch wenn ihr Einfluss gar nicht direkt gemessen werden kann und wahrscheinlich auch direkt gar nicht vorhanden ist. Aber irgendetwas, es gibt eine Art gedanklichen Raum, in den eingegriffen wird und der auf eine Art und Weise, wie man das schwer beschreiben kann, eine Wirkung hat.
Wir machen ja gerade einen langen Weg zu der Frage, worum es im Konflikt zwischen Russland und dem Westen geht. Wir müssen, glaube ich, den ersten Schritt noch zu Ende gehen, diese kulturelle Dimension, die...
Danke, dass Sie mich wieder zurückbringen.
Die im Kalten Krieg anders als Wirtschaft und Militär entscheidend gewesen ist. Das war ja Ihre These.
Genau, also meine These ist halt, dass die Kultur insgesamt ist im Laufe der Entwicklung immer künstlicher geworden. Einmal durch die Entstehung der Kulturindustrie, durch die Entstehung einer PR-Industrie und die Public Relation Industrie und die Einbeziehung dieser neuen Kulturproduktionstechniken in Propaganda. Mhm. Und nun stand man im Kalten Krieg halt vor dem Problem, dass man irgendwie die Kultur, dass die am Anfang des Kalten Krieges war, der Sozialismus sehr attraktiv unter Intellektuellen, auch in der Dritten Welt sehr attraktiv. Der Westen hatte faktisch Angst, auf seinem eigenen Territorium eingeschlossen werden zu können. Also wirklich den Kalten Krieg zu verlieren. Mhm. Und man musste irgendwie versuchen, den Nimbus des Neuen, des Progressiven vom Sozialismus abzulösen und wieder mit dem Liberalismus zu verbinden. Und das, was dann sozusagen sich in den darauffolgenden Jahrzehnten beobachten lässt, das ist jetzt eine reine Beobachtung. Ich kann nicht sagen, dass da wirklich ein Kausalzusammenhang besteht, obwohl es natürlich Indizien gibt. Aber was man beobachten kann, ist eben, dass diese Themen der neuen Linken, die sozusagen in den Kapitalismus hineinpassen, enorm populär werden. Und das Ganze gipfelt dann natürlich in der Gründung der Grünen Partei, die sich sozusagen, man könnte sagen, nur noch mit Nebenwidersprüchen beschäftigt und nicht mehr mit dem Hauptwiderspruch.
Das ist Karl Marx, Hauptwiderspruch des Kapitalismus.
Ja. Und es ist vielleicht von daher auch gar nicht verwunderlich, dass jetzt diese Grüne Partei die Bindung an die USA über alles stellt, so hoch stellt, dass sie jetzt sogar im Wattenmeer nach Öl bohren möchte oder das umweltschädliche Fracking-Gas lieber benutzen möchte als Pipeline-Gas und so weiter. Also da hat man dann das Gefühl, die Umweltthemen waren auch nur vorgeschoben. Eigentlich ging es sozusagen um Geopolitik vielleicht schon von Anfang an. Okay, da will ich mich jetzt nicht versteigern. Ich war nicht dabei, als die Grünen gegründet wurden. Aber es ist, und man sieht das ja auch sonst in der Kulturentwicklung. Es ist plötzlich so ab den 70er, 80er Jahren entsteht im Westen ein Klima, in dem die sozialistische Argumentation keine Schlusskraft mehr hat. Sie, obwohl sie natürlich logisch argumentiert, ist sie nicht mehr logisch. Sie erscheint nicht mehr logisch. Und es erscheinen plötzlich andere Gedankenformationen, die plötzlich Schlusskraft haben, die plötzlich einleuchten.
Aber wenn ich das richtig verstehe, strahlen diese neuen Ideen ja auch dann in den Osten aus und führen zu dem, was wir vorhin unter dem Schlagwort Montagsdemonstrationen angedeutet haben.
Ja, der Westen hat es geschafft, im Kalten Krieg die Überhand zu, also er hat es geschafft, seine eigene Kultur zur Leitkultur zu machen, so dass die Menschen im Osten, obwohl sie auch viel geschafft haben, ich meine, was hat die DDR? Sie 18 Millionen Menschen und sie hat fast jeden Industriezweig abgedeckt und viele Dinge selbst hergestellt. sie dabei noch in bestimmten Bereichen musste sie die gleichen Leistungen mit 18 Millionen Menschen erbringen wie Westdeutsche mit 60 Millionen Menschen. Also ich denke, oder die Sowjetunion hat ganz Zentralasien industrialisiert, auch noch Sibirien industrialisiert, mit Infrastruktur aufgebaut, ein Volk von Analphabeten mit Universitäten und Universitätsbildung versorgt. Das sind enorme wirtschaftliche Leistungen.
Und unter Kosten in der Stalinzeit.
Und der natürlich. Ja. Das will ich nicht kleinreden. Aber der Westen hat sozusagen, also Italien hat es nicht geschafft, Süditalien aufzubauen. Eigentlich in der westlichen Welt blieben die Gebiete industrialisiert, die schon industrialisiert waren, und die anderen blieben sich selbst überlassen. Und wenn die Automobilindustrie aus Detroit verschwindet, dann verfällt Detroit. Ich denke, der Sozialismus hat auch was geschafft im Osten, aber das konnte gar nicht mehr gesehen werden, weil die Werbung über die Grenze im Fernsehen sichtbar war, die neue Chibo-Werbung, die neue Rittersportschokolade.
Die Filme waren im Kino. Ich habe in meiner Jugend Hollywood-Filme im Kino in der DDR gesehen.
Und mit einmal hatte man das Gefühl, vielleicht in der falschen Welt zu leben. Es ist ein ganz diffuses Gefühl. So, die andere Welt ist irgendwie richtiger, die ist echter, die ist dynamisch, die ist auf der Höhe der Zeit. Und wir leben in irgendwas etwas Altem, in etwas, das seinen Sinn schon verloren hat, das nicht mehr lebendig ist.
Und wenn ich das jetzt in die Gegenwart verlängere, einfach mal meine Interpretation, dann geht es also im Konflikt zwischen Russland und dem Westen um Leitkultur. Um die Frage, wer bestimmt, wie wir in Zukunft leben wollen.
Ja, es geht noch um mehr, weil diese Entwicklung ich hatte ja schon beschrieben, die Kultur wird immer synthetischer durch die neuen Produktivtechniken, die moderne Psychologie, die immer raffiniertere Public Relation Industrie. Und dieser Prozess hat natürlich jetzt im Zeitalter der Digitalisierung nicht nachgelassen, sondern hat noch enorm zugenommen. Jetzt durch Instagram und Facebook kann man sozusagen Mikrozielgruppen ansprechen, quasi die Evolution des Denkens bei einzelnen Benutzern sozusagen beeinflussen, ihnen bestimmte Ideen zuspielen über die Seitenleiste und so weiter und so fort. Und den Effekt, den das dann hat, millionenfach vergleichen und immer mehr lernen. Und dann kommt noch die künstliche Intelligenz dazu. Also wir kommen sozusagen in ein Zeitalter hinein, wo die Massenformierungstechniken wirklich bedrohlichen Charakter annehmen und sozusagen schon die Dystopie einer in ihrer Genese gesteuerten Kulturentwicklung auftaucht. Vielleicht können die Menschen, die noch sozusagen mit Büchern aufgewachsen sind, dem noch widerstehen. Aber ein junger Mensch, der 17, 18 ist, der wird ja von Anfang an beeinflusst. Der kann auch von Anfang an beeinflusst werden. Die künstliche Intelligenz speichert schon seine Kinderzeichnungen auf dem Computer und kann daraus vielleicht dann schon etwas ableiten. Und jetzt geht es halt um die Frage, wie werden diese Massenformierungstechniken genutzt? In welche Richtung soll sich die Menschheit entwickeln? Wie soll das Verhältnis von Humanität und Technik gestaltet werden? Und soll das 21. Jahrhundert ein Jahrhundert der Oligarchie sein oder eines der Staatlichkeit? Soll der Staat als Errungenschaft des 19. und 20. Jahrhunderts erhalten bleiben oder soll er sich auflösen? Wenn man jetzt in die heutige USA guckt, dann sieht man dort die Herrschaft von Monopolen, wie die Welt sie noch nicht gesehen hat. Also Facebook, Amazon, Google, Microsoft und Apple haben zusammen, diese Information ist, glaube ich, jetzt 2 Monate alt oder 3 Monate alt, da habe ich sie recherchiert, da hatten diese 5 digitalen Konzerne einen Börsenwert von 9.900 Milliarden Dollar. Das ist, und zum Vergleich, der Haushalt der Bundesrepublik Deutschland hat einen Wert von 357 Milliarden Euro. Das heißt, da sind sozusagen 5 Monopolisten, die einen höheren Wert haben als der Haushalt der meisten Staaten oder sogar vieler Staaten zusammengerechnet. Und dann kommen noch Vermögensgesellschaften wie BlackRock und Vanguard dazu. Also die 16.000 Milliarden Dollar verwalten, da ist eine Finanzmacht am Werk, verbunden mit einer Datenmacht, mit einer Macht, einzelne Personen in ihrem Alltag anzusprechen, die Macht der Staaten eigentlich aufhebt. Und wenn ich jetzt in die heutige Welt blicke, dann habe ich das Gefühl, dass in Russland und in China der Wunsch da ist, den Staat im 21. Jahrhundert zu erhalten. Es gibt in China einen Machtkampf mit den Digitalkonzernen. Der Jack Ma, ein berühmter ich glaube, das ist der Inhaber von Alibaba. Wurde sozusagen degradiert in China und sozusagen in der Presse negativ dargestellt und hat an Einfluss verloren. Und man hat das Gefühl, dass der chinesische Staat versucht, die Dominanz über die digitalen Konzerne zu behalten und den Staat als Instanz zu erhalten. Ich glaube, auch Ähnliches gilt auch für Russland. Und während im Westen wird diese Entwicklung eigentlich freien Lauf gelassen. Und dann kommen wir sozusagen in eine Gesellschaft hinein, wo diese Digitalkonzerne nicht nur unglaublich viel Vermögen haben, sondern auch wissen, was wir gefrühstückt haben und versuchen können, den Menschen auszurechnen, ihn schon in seiner Kindheits- und Jugendentwicklung zu beeinflussen. Und das ist natürlich eine bedrohliche Aussicht. Und ich glaube, es geht jetzt in dem Konflikt, wie ich schon sagte, um Staatlichkeit, Nichtstaatlichkeit und damit letztlich auch darum, wie geht man mit diesen Formierungstechniken um? Wie geht man mit der Vergangenheit um? In Russland gibt es einen viel stärkeren Vergangenheitsbezug. Man bezieht sich immer noch auf das Christentum. Man will nicht, dass einfach die Literatur vergessen wird, das Christentum dem Vergessen preisgegeben wird, sondern man möchte dort einen bestimmten Bezug zur kulturellen Herkunft behalten und den auch erinnern, kollektiv erinnern. Und das wiederum wird im Westen als reaktionär, als rechts, als rückständig interpretiert. Aber gut, ja.
Das heißt also, wenn ich das für mich richtig interpretiere, ist allein die Existenz Russlands, die Existenz eines anderen Modells im Umgang mit Vergangenheit und all den Dingen, die Sie erwähnt haben, ein Problem für den Westen. Weil die Menschen hier sehen könnten, dass es nicht zwangsläufig so kommen muss, wie Sie gerade angedeutet haben.
Also es gibt ja ein Gesetz der Propaganda. Die Propaganda wirkt, wenn man nur eine Meinung hört. Also wenn man von allen Seiten hört, 2 + 2 = 5, dann und man hört das 100-mal und 1000-mal, irgendwann ist ein signifikanter Teil der Bevölkerung bereit, zu glauben, dass 2 + 2 = 5 ist.
Das stimmt nicht.
Ja. Aber in dem Moment, wo man einmal hört, dass jemand sagt, nein, es ist 4, in dem Moment fällt es leicht zu sagen, doch, es ist 4. Und man braucht sozusagen, um Propaganda zu entkommen, den Vergleich. Und nun gibt es heute eine Weltkultur. Und diese Weltkultur hat europäische Wurzeln, partizipiert an bestimmten Merkmalen der europäischen Kultur, ist aber in den letzten 70 Jahren massiv durch die USA geprägt worden. Wir leben eigentlich in der amerikanischen Interpretation der europäischen Kultur. Diese Interpretation wirkt unumstößlich, wenn sie alleine da ist. Wenn es nur Hollywood-Filme gibt, nur sozusagen den amerikanischen Lifestyle gibt und kein Gegenkonzept gibt, dann haben die Menschen, die in dieser Kultur aufwachsen, das Gefühl, das ist wie die Natur schlechthin. Es geht gar nicht anders. Der Weg führt direkt von der Französischen Revolution zu LGBT.
Da fehlen noch ein paar Buchstaben.
Aber ja. Und wenn in dem Moment, wo es aber ein größeres Land gibt, jetzt nicht vielleicht ein kleineres Land.
Ungarn reicht nicht.
Ungarn ist auch nicht souverän, ist auch abhängig. Aber wenn es ein größeres Land gibt, das sich selbst versorgen kann und Russland hat diese Eigenschaften. Russland hat alle Rohstoffe, die es braucht. Es hat auch Hochtechnologie, ist eine Weltraumnation, hat ein starkes Militär, hat auch das Selbstbewusstsein einer ehemaligen Supermacht, hat auch ein interessantes Geistesleben von Intellektuellen, die sozusagen die eigene Position des Landes reflektieren und ergänzen und erweitern können. Und er hat natürlich auch geopolitischen Einfluss, ist eine Supermacht der Diplomatie. Also die russische Diplomatie hat die Fähigkeit, sozusagen kleine Gruppen direkt anzusprechen, Diplomaten in bestimmte Regionen zu schicken, die sich mit der Kultur genau beschäftigt haben. Deswegen konnte Russland auch so einen starken Einfluss auf den Syrien-Konflikt nehmen, weil sie einfach mit jedem dort gesprochen haben. Und was die Amerikaner oft nicht machen, sondern die glauben, das nicht nötig zu haben und schicken oft Botschafter in die Länder, die Sprache gar nicht können, das nur nebenbei bemerkt. Also Russland hat dieses Potenzial, ein Gegenmodell zu entwerfen und China hätte natürlich langfristig auch dieses Potenzial, rein wirtschaftlich. Aber wahrscheinlich bräuchte China eben einen Initiator, jemanden, der sozusagen die erste Bresche schlägt. Und in gewisser Weise hat Russland auch diese Rolle für viele dritte Weltländer, auch für Länder wie Indien. Dadurch, dass es ein Land ist, das an der europäischen Kultur partizipiert, sie selbst auch in der Vergangenheit interpretiert hat, und dann auch über eine gewisse Souveränität verfügt. Das heißt, wenn dieses Land diesen Weg zur Selbstständigkeit einschlagen würde, und es wird in Russland gerade diskutiert, ob man aus der WHO austreten soll, aus der WTO austreten soll. Es wurde schon gesagt, dass der Bologna-Prozess an den Universitäten jetzt beendet werden soll. Also die ersten Schritte in diese Richtung werden gerade unternommen. Dass dann natürlich das eine Ausstrahlungskraft hat auf geopolitisch bedeutende Schwellenländer wie Indien, wie China, Brasilien und so weiter und so fort. Ja.
Ich fand in Ihren Schriften das Konzept dieser doppelten Identität Russlands interessant. Also einerseits Vertreter der europäischen Kultur zu sein, in der europäischen Kultur verwurzelt zu sein und andererseits bekannt zu sein in der Welt als Antagonist des Westens, sich selber auch so verstanden zu haben, mindestens seit 1917 als Antagonist des Westens.
Ja, eigentlich ja vielleicht schon früher, weil die Orthodoxie ist ja auch schon ein Antagonist des Katholizismus. Und auf der einen Seite... Die europäische Kultur Russlands ist hochinteressant. Es gibt ja eine ewige Debatte darüber, gehört Russland zu Europa oder nicht? Und komischerweise haben wir so eine Debatte über die USA gar nicht, obwohl man sie dort genauso führen könnte. Dort hat man es sogar mit einem anderen Kontinent zu tun. Russland ist ja, also warum ist Russland nimmt Russland an der europäischen Kultur teil? Weil es sich wie die europäische Kultur auf das antike Erbe bezieht. Aber da taucht schon der erste Unterschied auf. Es bezieht sich auf Byzanz und nicht auf Rom. Es partizipiert an der europäischen Kultur auch durch seinen Beitrag zur Kulturentwicklung. Also es hat wie Frankreich, wie Deutschland, wie Italien Beiträge zur klassischen Musik, zur Literatur, zur Philosophie geleistet. Es partizipiert an der europäischen Kultur, weil es überhaupt vom Christentum geprägt ist und damit sozusagen die christliche Werteordnung auch in eine moderne Welt übersetzt hat. Aber auch da taucht schon ein leichter Unterschied auf, weil Russland hat seine Moderne durch den Sozialismus erfahren und nicht durch den Liberalismus. Also ich würde sagen, Russland ist insgesamt schon ein Bestandteil Europas, aber die europäische Identität erscheint in Russland gebrochen, in einer leichten Brechung. Und wir wissen ja aus, Konfliktforscher wissen, glaube ich, oder ich habe das jedenfalls öfter gehört, dass Unterschiede in der Ähnlichkeit viel mehr Hass auslösen als eine vollständige Verschiedenheit. Also wir empfinden jetzt keinen größeren Hass gegenüber China oder Indien, weil das wirklich außereuropäische Kulturen sind. Sie sind so anders strukturiert, so fremd, dass wir sozusagen mit Desinteresse oder mit Neugier auf sie blicken, aber es uns schwerfallen würde, sie Grund heraus zu hassen. Während sozusagen, wenn zwei Völker sich eigentlich ähnlich sind, aber dann ein kleiner Unterschied existiert, wie zum Beispiel in Irland zwischen Katholiken und Protestanten oder jetzt eben auf dem europäischen Kontinent zwischen dem orthodoxen, ehemals sozialistischen Russland, das sich auf Byzanz bezieht, und dem protestantisch katholisch-liberalen Europa, das sich auf Rom bezieht, ist ja eigentlich ein marginaler Unterschied. Und trotzdem hat er sozusagen ein hohes Konfliktpotenzial hervorgerufen. Russland versuchte in den letzten 200, 300 Jahren immer, sich mit Europa zu verbinden. Es gibt eine starke Sehnsucht in Russland, sich mit Europa zu verbinden, die sich ja auch in der starken Bewegung der Westler ausgedrückt hat, die sozusagen schon im 19. Jahrhundert Russland stark beeinflusst haben. Oder auch zum Beispiel, als Berlin aufgeteilt worden ist, war es Russland wichtig, dass sie das historische Stadtzentrum bekommen. Okay, ja. Da, wo die Geschichte stattgefunden hat, unter den Linden.
45,
ja. Ja, und den Amerikanern war es vielleicht wichtiger, möglichst viel zu bekommen, den größeren Brocken West-Berlin. Also an solchen Kleinigkeiten zeigt sich eine Art Sehnsucht, die Russland nach Europa hat, oder auch zum Beispiel das Zutrauen, mit dem Gorbatschow auf den Westen zugegangen ist in den Spät-80er Jahren von 1985 bis 1991. Das große Grundvertrauen, das er dem Westen entgegengebracht hat. Da gab es auch eine Trauer darüber, dass der Kalte Krieg dazu geführt hatte, dass Russland von den Kulturzentren Europas abgeschnitten war. Und man wollte dahin zurück. Man wollte sich erneut wie im 18. und 19. Jahrhundert mit Russland verbinden. Und das hat natürlich jetzt die amerikanische Außenpolitik immer versucht zu verhindern, bis jetzt leider erfolgreich. Aber solange sozusagen Russland aus Europa ausgeschlossen wird, solange haben wir eigentlich einen geteilten europäischen Kulturraum. Und das ist jetzt natürlich ein Analogieschluss, den ich mache, aber ich habe so das Gefühl, solange sozusagen Europa von einer internen Grenzziehung heimgesucht ist und sich in einem Art innereuropäischen Bürgerkrieg befindet, der eigentlich 1914 angefangen hat, sich im Zweiten Weltkrieg fortgesetzt hat, im Kalten Krieg nochmal fortgesetzt hat und jetzt in die vierte Runde geht. Solange Europa sozusagen von diesem inneren Streit zerfressen ist, kann Europa sich auch nicht erneuern und kann eigentlich auch keine tragende oder eine wichtige Rolle in der Welt von morgen spielen, die ja von Akteuren wie China, Indien, Brasilien und vielen anderen aufsteigenden Schwellenländern dominiert sein wird.
Welchen Einfluss haben Spitzenpolitiker auf den Gang der Geschichte? Ich frage das, weil Sie gerade Gorbatschow erwähnt haben. Wir kennen ja die Bilder von Helmut Kohl in Strickjacke bei Gorbatschow, Helmut Kohl mit Jelzin in der Sauna, der Putin-Freund Gerhard Schröder, die russisch sprechende Angela Merkel, Putin, der nicht verkraftet haben soll, aus Dresden abziehen zu müssen. Was haben diese Menschen zu bewegen? Haben sie überhaupt was zu bewegen?
Ja, man hat das Gefühl, wenn man dieses Bild verfolgt, das Sie jetzt gerade gezeichnet haben, dass sie ihre Versprechen nicht einhalten können. Und sie bleiben halt immer nur für ein, zwei Legislaturperioden an der Macht und dann müssen sie abtreten. Aber die Thinktanks, die ihnen vorher die politischen Konzepte geschrieben haben, die bleiben. Die werden oft sogar dann weiter ähnlich besetzt. Und da ist vielleicht die Kontinuität der politischen Macht zu suchen. Und leider Gottes sind die Menschen, die wir für Präsidenten und Kanzler halten, vielleicht eher Moderatoren. Jedenfalls im Westen hat man das starke Gefühl. Bei Putin bin ich mir nicht sicher.
Sie sagen in Ihren Schriften ja auch, dass die Vertreter der deutschen Elite, Thinktanks, ihren russischen Kollegen strategisch unterlegen seien. Woran machen Sie das fest und woran liegt das?
Also erstmal an der Emotionalität, mit der politische Entscheidungen getroffen werden. Das war ja, das hat man ja jetzt auch beobachten können in der Krise nach dem 24. Februar. Da wurde ja sozusagen aus Emotionalität Entscheidungen getroffen, die am Ende Russland genützt haben. Also man hat dieses Vermögen von 300 Milliarden Euro eingefroren und dachte, ah, jetzt haben wir Russland geschadet. Und in Wirklichkeit hat man eigentlich selbst dazu beigetragen, dass der Euro als Reserve und Rohstoffwährung jetzt angezählt ist. Und dass sich Länder wie China, Indien und viele andere Länder überlegen, ob ihre Euro-Konten eigentlich noch sicher sind. Und Russland hat die Gelegenheit bekommen, quasi seinen Rubel jetzt in eine Rohstoffwährung zu verwandeln, was ein enormer Erfolg ist, für den man ruhig 300 Milliarden Euro vielleicht bezahlen kann. Oder auch, dass sozusagen, dass man versucht hat, russischen Oligarchen die Yachten wegzunehmen, was ja nur den Effekt hat, dass russisches Vermögen wieder versucht, nach Russland zu kommen und zukünftig vielleicht nicht mehr im Westen angelegt wird. Also da war eine rein emotionsbetriebene Politik ohne tieferes Nachdenken über die Folgen. Und was ich eben am Anfang schon beschrieben habe, dass ja diese Idee, dass der Westen nach 1989 eine Verwestlichung der Welt durchsetzen könnte, wo quasi das gesamte Zivilisationsmodell vom Westen bestimmt sein könnte und dann anderen Ländern auch mit auferlegt wird. Und wenn die dann bestimmte Sachen nicht umsetzen, dann dürfen sie mit Sanktionen belegt werden, dürfen in der Presse mit sozusagen negativ dargestellt werden und unter Druck gesetzt werden. Wenn man sich allein die Bevölkerungsverteilung in der heutigen Welt anguckt und auch das Wirtschaftswachstum, dann ist das ja eine Politik ohne langfristige Grundlage. Und wie wollen diese Politiker reagieren, wenn plötzlich der Westen in Abhängigkeit gerät, wenn er zum Beispiel zentrale Rohstoffe jetzt nicht mehr bekommt, was jetzt vielleicht Deutschland bevorsteht im nächsten Winter? Das ist alles Schaumschlägerei. Da wird sozusagen, habe ich manchmal das Gefühl, die Medienrealität mit der wirklichen Realität verwechselt. Das ist alles Symbolhandeln, was kurz einen Medieneffekt hervorruft, aber keine Politik ist, die Max Weber als eine Politik mit Augenmaß bezeichnet hat, ohne Verantwortungsbewusstsein für den Wohlstand künftiger Generationen.
Das führt zu der Frage nach der Elitenrekrutierung und damit vielleicht auch zu dem Punkt oder einem der Punkte, der erklären könnte, warum Deutschland und Westeuropa sich an diesem neuen Kalten Krieg beteiligen, obwohl er ihnen ja objektiv schadet.
Ja, also man gewinnt, wenn Europa, wir haben ja doch sehr viel Industrie in Deutschland und auch in der EU insgesamt. Und früher habe ich mir gedacht, diese Konzerne wie Siemens und BASF und VW und Mercedes, die könnten quasi die Politik lenken. Und was man jetzt aber sieht, dass das scheinbar vielleicht doch nicht der Fall ist, weil diese Firmen verlieren ständig ihre Märkte und es werden Interessen durchgesetzt, die sicherlich nicht dieser Industrie nutzen, sondern sie nützen eigentlich ja der politischen Struktur der amerikanischen, also der, man könnte, wenn man die USA als Imperium versteht, mit einem gewissen Einzugsbereich, mit einem bestimmten Territorium, das sie kontrollieren, dann scheinen die Interessen darauf ausgerichtet zu sein. Es geht darum, sozusagen die Herrschaft über Europa festzuschreiben, auf Dauer. Und Russland und China irgendwie vom Welthandel abzutrennen oder zumindest ihnen den Welthandel zu erschweren und auf diese Weise ihre internationale Ausstrahlungskraft vielleicht zu beschädigen. Und das ist im Interesse des amerikanischen Imperiums, wenn ich das mal so nennen darf, und vielleicht auch der Familien und der Oligarchen, die dahinter stehen. Wir wissen ja alle, dass in den USA sozusagen nur noch jemand Präsident werden kann, der über große Geldmittel verfügt. Und teilweise sind es ja auch Familien, die dort immer wieder ins Amt kommen, wie die Familie Bush oder die Familie Clinton, die starken Einfluss hat. Oder Trump vielleicht auch ein zweites Mal, der auch sozusagen sehr reich ist.
Gut, dann bleibt natürlich die Frage, warum deutsche Spitzenpolitiker, deutsche Amtsträger den Interessen des US-Imperiums zuspielen und nicht die Interessen des eigenen Landes vertreten.
Weil sie wahrscheinlich eingebunden sind in diese internationale Machtstruktur und weil sie danach ausgesucht worden sind, sich damit abzufinden und vielleicht auch erpressbar sind. Jedenfalls fällt ja auf, dass sozusagen die Politiker, die wir früher hatten, also wenn man heute sich in die 70er Jahre zurückversetzt und politische Debatten aus dieser Zeit hört oder auch das Kulturleben aus dieser Zeit verfolgt, das war ja, man war ja sehr frei damals. Da waren ja Dinge möglich, die kann man heute gar nicht mehr denken. Und auch Persönlichkeiten konnten damals Politiker sein, die heute eigentlich von denen man weiß, die würden aussortiert werden. Egon Bahr würde heute sicherlich keine politische Karriere mehr haben, er würde aussortiert werden. Wann hatten wir denn das letzte Mal einen Politiker, wo wir das Gefühl haben, dass er, auch zum Beispiel bei Helmut Schmidt hatte man ja noch das Gefühl, er argumentiert komplex. Wenn er in eine Talkshow eingeladen wird, dann spricht er sozusagen über Weltzusammenhänge und wirft teilweise philosophische Fragen auf. Wann hatten wir das letzte Mal so einen Politiker, der das konnte, der das machte?
Na klar, wenn zwei alte weiße Männer im Studio sitzen, ist immer der Vorwurf da, dass wir uns nostalgisch an eine Vergangenheit erinnern, die doch nicht so rosig war, wie wir zu hoffen glauben oder wie wir hoffen, wie wir denken im Moment.
Also ich wäre auch froh, wenn es eine Frau ist, die diese Rolle ausführen könnte. Also vielleicht hat Sarah Wagenknecht das Potenzial dazu. Aber auch sie, auch bei ihren Äußerungen merkt man immer, dass sie sehr vorsichtig sprechen muss, um sozusagen Angreifbarkeiten vorzubeugen. Und das ist ja auch ein zweiter Punkt, dass heute die Presse eine solche Macht geworden ist. Manche sagen die vierte Gewalt, aber vielleicht ist es nur noch die einzige Gewalt, die dann eben auch Menschen sozusagen medial zerstören kann, was dann natürlich dazu führt, dass man nicht mehr frei spricht, dass man sich nur noch verhalten zu irgendetwas äußert, nur noch Dinge andeutet, statt sie direkt auszusprechen.
Gut, das würde voraussetzen, dass die Presse eine eigenständige Gewalt ist. Alles, was ich dazu geforscht habe, sagt, dass das steuerbar ist über verschiedene Mechanismen, über Besitzverhältnisse, über Quellenabhängigkeit der Presse, über Journalistenausbildung. Also der Presse da eine eigenständige Rolle zuzuschreiben, würde ich als Medienforscher zumindest mit einem Fragezeichen versehen, sondern die eher als Instrument, Sprachrohr politischer Kreise betrachten.
Ja, sie gehören ja oft nur einer überschaubaren Anzahl von Verlagsgruppen, die dann vielleicht auch an den Börsen wiederum das ähnliches Kapital in die verschiedenen Verlagshäuser investiert hat, die wiederum verschiedene Zeitungen besitzen. Da sind Sie natürlich der Experte. Ich fühle es nur, dass da etwas nicht stimmt und dass hier eine Macht ist, die letztlich sozusagen die Selbsterhaltung der Zivilisation bedroht, weil das ist ja das, was eine Zivilisation auszeichnet. Eine Zivilisation hat die Fähigkeit, sich selbst zu erhalten. Eine Zivilisation hat die Fähigkeit, den Frieden zu sichern und rationale Entscheidungen zu treffen. Und wenn ich um mich schaue, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, wie leichtfertig wir auf die russischen Rohstoffe verzichten, obwohl sie einen entscheidenden Anteil in unserem Wohlstand haben, wie leichtfertig wir uns vielleicht von den zukünftigen Wachstumsmärkten im Osten, in Südostasien bereit sind abzuschneiden, nur weil die Presse sozusagen diese Richtung vorgibt, dann habe ich eben das Gefühl, dass unsere Zivilisation die Fähigkeit zunehmend einbüßt, sich selbst zu erhalten, rationale Entscheidungen zu treffen, sich selbst zu kritisieren, ein Möglichkeitsspektrum zu entwerfen, das dann vielleicht in den demokratischen Entscheidungsprozess mit einbezogen werden könnte. All das scheint zunehmend zu fehlen. Stattdessen dominiert Angst, Hysterie, Dämonisierung von bestimmten Gruppen, von bestimmten Gedanken. Und eine Zivilisation, die diesen Weg einschlägt, das zeigt eigentlich, die Geschichte hat nie lange existiert. Also das ist eigentlich eine Entwicklungssackgasse. Mhm.
Wenn Sie ab morgen im Beraterstab des Kanzleramts sitzen würden, wie würde Ihre Russlandpolitik aussehen, wie Ihre Außenpolitik, wie Ihre Geschichtspolitik?
Also erstmal würde ich daran erinnern, dass die deutsche Wiedervereinigung nur möglich war dank der massiven Unterstützung durch die Sowjetunion, damals repräsentiert durch Michael Gorbatschow. Die Engländer und Franzosen wollten die deutsche Wiedervereinigung nicht und die Amerikaner waren verhalten. Und nur 2 Jahre nach der, also 91, kurze Zeit nach der deutschen Wiedervereinigung, zerfällt quasi der russische Kulturraum. Und das ist eigentlich eine Tragik. Die Russen haben gedacht, ja, Deutschland ist ein historisches Land mit einer großen Kultur. Sie sollen vereint sein. Wir möchten, dass sie vereint sind. Und kurz darauf leben 25 Millionen Russen im Ausland. Und die deutsche Außenpolitik sollte sich an das Geschenk der Wiedervereinigung erinnern und ein Interesse daran haben, dass auch die Russen sozusagen in einem Land leben können oder miteinander verbunden sind. Wie immer dann das dann gestaltet, da gibt es sicherlich viele Möglichkeiten. Aber die Idee, dass es das Ziel der deutschen Außenpolitik sein sollte, den russischen Kulturraum möglichst stark und massiv zu spalten, ich glaube, das würde uns auf die Füße fallen. Und das können wir vor dem Hintergrund der Geschichte, also des Zweiten Weltkriegs und dann auch des Geschenks der Wiedervereinigung, ist das eigentlich eine nicht zu verantwortende Politik. Und das würde ich sofort beenden. Oder das würde ich dafür würde ich mich einsetzen, dass das beendet wird. Und
sehen Sie eine Möglichkeit, dass in der Öffentlichkeit diese Position emotionsfrei diskutiert wird, dass vielleicht auch die US-Bindung Deutschlands und Westeuropas emotionsfrei rational diskutiert wird?
Ne, es müsste, wir haben jetzt schon viele alternative Medien, die auch immer einflussreicher werden, aber es müsste irgendwann der Punkt kommen, wo es auch zugelassen wird, dass bestimmte Leute sich immer häufiger mit vernünftigen Argumenten äußern können, ohne dass sie angegriffen werden. Oder dass, wenn sie angegriffen werden, sie mit Argumenten angegriffen werden, was ja vollkommen okay ist. Und das würde, wie ich schon sagte, Propaganda funktioniert, indem man immer nur eine Meinung hört. Und dann ist es für einen Großteil der Bevölkerung fast unmöglich, sich der Propaganda zu entziehen, egal wie irrational sie ist. Und wenn wir es schaffen könnten, in der Medienberichterstattung auch nur einen kleinen Raum zu öffnen, wo das andere gesagt werden kann, und zwar ohne, dass es Folgen hat für den, der es sagt, oder keine massiven Folgen hat für den, der es sagt, dann würde, glaube ich, ein Prozess der Aufklärung ausgelöst werden, der dann zu einer Selbstkorrektur führen könnte. Aber diesen Raum müsste geschaffen werden, und das ist vielleicht eine politische Entscheidung.
Ja, wer kann diesen Raum schaffen? Wer trifft diese Entscheidung?
Ne, ich meine, die deutsche Wirtschaft, die jetzt ja massiv leidet unter dem neuen Kalten Krieg, die ihre Märkte verliert, die den Euro als Rohstoff- und Reservewährung verliert, die ihre billige Energie verliert und damit sozusagen ihre Konkurrenzfähigkeit verliert, die sollte doch eigentlich ein massives Interesse haben, dass es irgendwo in der deutschen Öffentlichkeit einen Raum gibt, wo vernünftige Argumente komplex argumentiert werden können. Sie können jetzt schon in den alternativen Medien diskutiert werden, aber immer unter der Gefahr potenzielle Angriffe oder Kontokündigungen und dergleichen.
Gut, das wäre eine Argumentation in der Logik des alten Kapitalismus. Was wir heute erleben, ist ja eher ein Tugendkapitalismus, der vielleicht auch zu dieser wertorientierten Außenpolitik passt, die Sie vorhin mit dem Schlagwort Emotionalität, eine emotionale Reaktion auf den 24. Februar beschrieben haben. Also mir scheint die Tendenz doch eher in die andere Richtung zu gehen, weg von rein wirtschaftlichen Interessen hin zu einem Verzicht auf Gewinne und dafür einem sauberen Moralschild.
Ja, das funktioniert solange der wirtschaftliche Zusammenbruch noch nicht für jeden spürbar geworden ist. Aber also Russland hat die Erfahrung, was es heißt, einen großen Teil der eigenen Industrie zu verlieren über Nacht.
91.
Und da sind halt so viele, oder Ostdeutschland hat auch diese Erfahrung gemacht, wenn das dann auch teilweise aufgefangen wurde, aber natürlich die Biografien waren teilweise bis heute, sind bis heute zerstört geblieben. Und das müssen wir eigentlich nicht, diese Erfahrung müssen wir nicht nochmal machen. Man könnte sie verhindern. Die deutsche Industrie konnte sich in den letzten 20 Jahren durch das billige Gas, durch die billige Energie und Rohstoffe aus Russland entwickeln, eine Weltmarktposition, seine Weltmarktposition behaupten. Wenn das sozusagen wegbricht, und dann haben wir ja sehr fragile Gesellschaften mittlerweile im Westen. Wir haben sozusagen ja wir haben ja nicht mehr, wie das vielleicht noch in Russland der Fall ist, eine Gesellschaft, die eine Verbindung zueinander hat, die vielleicht auch Ähnliches liest und rezipiert und glaubt und in der Schule gelernt hat. Wir leben ja in einer Gesellschaft mit 20 Gesellschaften, wo auch ganz verschiedene Religionen jetzt Wirkungsmacht haben, wo der Verfassungsschutz auch nicht immer weiß, was in einer Moschee gerade gepredigt worden ist, weil er die Dolmetscher gar nicht hat, das zu kontrollieren. Man muss sich nur mal vor Augen halten, was würde passieren, wenn in Berlin 2 Tage lang der Strom ausfällt? Würde es dann Plünderungen geben? Und ich habe mir diese gleiche Frage gestellt, als ich in Moskau war. Was würde hier passieren, wenn 2 Tage der Strom ausfällt? Und kam zu dem Schluss, hier würde es wahrscheinlich kaum Plünderungen geben. Aber in Berlin, in London, in Paris, in New York würde quasi Chaos ausbrechen, wenn der Strom ausfällt. Und das sind sehr fragile Gesellschaften. Wir haben unsere Politiker, die immer so mit brustgeschwellter Haltung sich über Russland erheben und China und Iran. Sie wissen vielleicht gar nicht, wie fragil die westlichen Gesellschaften geworden sind, dass sie nicht mal mehr einen Stromausfall überleben oder aushalten können, der etwas länger dauert als ein paar Stunden. Und was erwartet uns dann erst, wenn die Sozialhilfe nicht mehr gezahlt werden kann, weil der industrielle Kern zerbrochen ist, den dieses Land über so viele Jahrzehnte hat aufrechterhalten können. Was passiert dann mit den Menschen, die diese Leistung erwarten, die wegen dieser Leistung vielleicht auch hierher gekommen sind oder die sie einfach dringend brauchen? Mhm. Können wir damit umgehen? Wollen wir das?
Wir wissen nicht genau, was passieren würde, weil wir nur die Massenkulturprodukte kennen, die uns dieses Chaos suggerieren. Ich habe mich das auch gefragt, bin ja aufs Land gezogen vor einem Jahr. Und da hätte da eher die These, dass es so laufen würde, wie Sie es für Moskau beschreiben, dass die Gesellschaft da zusammenhält, nicht auseinanderfallen würde, nicht ins Chaos fallen würde. Die allermeisten Filme, Serien, die wir kennen, sagen natürlich, dass kein zweitägiger Blackout ohne schwere Verwerfung zu überstehen ist. Mhm. Ist auch interessant, dass wir ein Menschenbild geliefert bekommen, das uns eher in Angst verfallen lässt und Menschen ja heute schon dazu bringt, über Verbarrikadierung nachzudenken, über Bewaffnung nachzudenken.
Ja, wir brauchen, das ist schön, dass Sie das ansprechen, wir brauchen auch wieder einen positiven Bezugspunkt. Wir brauchen auch etwas, auf das wir hoffen können, an das wir glauben können. Und Kritik ist sicherlich wichtig und gut, aber eine Kritik kann sich nicht nur in Kritik erschöpfen. Wir wissen jetzt zwar schon, was wir nicht wollen, was sozusagen in der Vergangenheit, also wovon wir uns absetzen möchten, aber wir müssten auch ein Bild entwickeln, was wir wieder wollen. Welches Menschenbild streben wir wirklich an? Was wollen wir aus der Vergangenheit wiederbeleben? Wollen wir vielleicht wieder in ein Zeitalter kommen, in dem es wieder echte Kunst und Literatur und Musik gibt? Wollen wir die Kinder ohne diese ganzen Handys und Ablenkungsgeräte aufwachsen lassen, ihre Konzentrationsfähigkeit fördern? Wollen wir diesen gesellschaftlichen Kampf auf ein Minimum reduzieren und aus einer Kultur herauskommen, in der ständig Gruppen gegeneinander gehetzt werden? Da müssten, glaube ich, viel mehr getan werden, um positive Bilder zu entwickeln, die sicherlich aus dem Negativen heraus abgelesen werden können. Aber mit reiner Kritik, mit reinen Katastrophenszenarios kann man auch sozusagen eine Gegenbewegung nicht mobilisieren.
Sie haben jetzt schon ein paar positive Bilder genannt und zugleich ein paar Punkte angesprochen, über die man mit Blick auf die Zukunft reden müsste. Einwanderungsgesellschaft, ein Verfassungsschutz, der in Gotteshäusern offenbar unterwegs ist und nicht mehr die Dinge versteht, die da besprochen werden. Wie sieht die Welt aus, in der Sie gern leben würden?
Ich würde gerne in einer Welt leben, in der die essentielle Bedeutung der Kultur verstanden wird und die Kultur geschützt wird. Weil die Kultur ist das, was den Menschen zum Menschen macht. Was sie, sonst wäre er einfach ein Tier, von Instinkten beherrscht. Und wir sind in einem technologischen, kapitalistischen Prozess, in der Massenformierungstechniken entstanden sind, die zunehmend einer kollektiven Gehirnwäsche gleichen, die uns das Menschsein berauben können, wenn wir weiter in diese Richtung gehen, in die wir gehen. Und so wie wir vor 40 Jahren ein Bewusstsein davon gewonnen haben, dass man die Natur schützen muss, sie nicht einfach als Mülldeponie verwenden darf, so wäre es jetzt an der Zeit, dass wir ein Bewusstsein davon entwickeln, dass die Kultur geschützt werden muss, weil sie uns zu Menschen macht und dass wir wieder eine Kultur brauchen, die den Menschen hochhebt und nicht ständig nach unten sieht. Und dass der Einsatz von Kultur für Propaganda, für Geopolitik geächtet werden muss oder zumindest kontrolliert werden muss. So ähnlich wie wir auch den Einsatz von Giftgas oder von spaltbarem Nuklearmaterial ja auch versucht haben zu regulieren. Mhm. Und es herrscht leider zurzeit ein mangelndes Bewusstsein über den Missbrauch von Kultur für machtpolitische Ziele, über diese neuen Massenformierungstechniken, über die sich heute das ist eben meine These, die Großmächte viel mehr streiten als über Geografie. So wie sie sich im 19. Jahrhundert um die Kontrolle von Territorien gestritten haben, so streitet man sich eigentlich heute darum, wie man die Massenformierungstechniken, die das 21. Jahrhundert bereitstellt, nutzen möchte.
Wie kommen wir zu einem Bewusstsein? Kulturbildung?
Das, was die Geheimdienste darüber schon wissen, was die Militärs darüber schon wissen, weil sie es einsetzen, das müsste sozusagen in der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden und in einen kritischen Diskurs einbezogen werden, der nicht von Falken und Scharfmachern dann ständig kontrolliert wird. Wir bräuchten wieder diesen freien Diskussionsraum, in der das bessere Argument gewinnen darf, in der das reine Zuhören zu Erkenntnissen führt. Wir brauchen wieder eine politische Klasse, die Dinge so benennt, wie sie sind, die realen Probleme anspricht, statt ständig sich in Worthülsen, in Vereinfachungen, in Suggestionen zu verlieren.
Ja, wenn ich in meinen Veranstaltungen mit meiner Medienkritik fertig bin und der Kulturkritik fertig bin, dann fragen die Menschen immer, was können wir konkret tun? Was sind die nächsten Schritte? Gibt es Ideen, wie man so einen Prozess einleiten kann, der zu einem anderen Bewusstsein in Sachen Kultur führt?
Ja, das
ist wahrscheinlich für einen Geschichtsphilosophen eine schwierige Frage.
Ja, ich habe auch nach dem Hebel gesucht. Wo ist der Hebel? Ist der Hebel, dass sich sozusagen man sich mit der Nachbarschaft selbst organisiert, seinen eigenen Kindergarten gründet, versucht seine Kinder anders zu erziehen, oder Demonstrationen besucht, aber während ich das schon ausspreche, habe ich irgendwie das Gefühl, nee, das wurde alles schon probiert und das hat nicht funktioniert. Oder ist der Hebel, dass sozusagen eine neue geopolitische Balance entsteht, wo sozusagen eine Konkurrenz der Zivilisation stattfindet, die dann einen Raum öffnet, in dem wir uns selbst anders wahrnehmen können?
Das hieße Russland stärken?
Ja, also, oder dass sozusagen ich meine jetzt nicht nur Russland, ich meine auch China, Indien, dass sozusagen eine multipolare Welt entsteht, in der die verschiedenen Kulturen sich gegenseitig spiegeln und Vergleichbarkeit hergestellt wird. Und man sieht, ja, dort geht die Technologieentwicklung in diese Richtung, bei uns in diese Richtung. Und man plötzlich wieder einen Spiegel hat, weil in den letzten 30 Jahren nach dem Zerfall der Sowjetunion hatten wir keinen Spiegel mehr. Wir waren in einer Echokammer, wir sahen nur noch uns selbst und haben unser eigenes Zivilisationsmodell mit dem einzig Möglichen verwechselt, was es nie gewesen ist.
Ich komme vielleicht doch nochmal zurück auf die große Bühne. Ich wollte eigentlich gerade schon den Bogen zum Ende schlagen, aber jetzt bieten Sie mir nochmal eine Möglichkeit, auf die große Bühne zurückzubekommen. In Ihren Schriften nennen Sie drei potenzielle Kandidaten für eine solche multipolare Welt, für Herausforderer, für einen Spiegel, Herausforderer des Westens, für einen Spiegel, in dem wir uns anders sehen. Das ist neben Russland und China auch der Iran. Mhm. Wenn man jetzt in die Literatur schaut, für Experten anhört, dann wird Russland als sterbende Gesellschaft beschrieben. Geburtenrate ist niedrig, nicht innovationsfähig. Das Wirtschaftsmodell ist eigentlich nicht zukunftsfähig, weil es sich vor allen Dingen auf Rohstoffe stützt. Wie kommen Sie darauf, dass gerade diese drei Länder mögliche Spiegel der Zukunft sein, für die Zukunft sein können?
Also, ich will jetzt andere Kulturen daraus gar nicht ausschließen. Ich habe nämlich nur gefragt, welche Länder sind souverän. Mhm. Und eine Mindestsouveränität muss vorhanden sein, um überhaupt auf die Idee zu kommen, einen anderen Weg einzuschlagen. Und Das ist eben Russland aufgrund seiner Vergangenheit als Supermacht, als nach wie vor als Nuklearmacht, als ein Land, das über historische Erfahrung verfügt und auch an der europäischen Kultur partizipiert, also sie auch interpretieren kann. Das ist China aufgrund seiner gewaltigen Wirtschaftsmacht und auch seiner ganz, China ist ja nicht nur ein Land, es ist eine eigenständige Zivilisation. Das ist sicherlich auch der Iran als sozusagen auch sozusagen der Erbe eines alten Imperiums, des Persischen Reiches, also auch einer der ältesten Staaten der Welt, wo einfach sozusagen politische, kulturelle Traditionen vorhanden sind, die es nicht zulassen, dass dieses Land in eine Bananenrepublik verwandelt wird. Das wurde ja mehrmals versucht. Man hat versucht, mehrmals Regime-Change und Stürze im Iran durchzuführen. Und am Ende hat immer wieder die iranische Souveränität triumphiert. Das Land ist natürlich jetzt nicht, es befindet sich sicherlich in einer teilweisen Abhängigkeit, aber es ist trotzdem so, dass es immer noch ein Stolperstein für eine unipolare Weltordnung ist. Und es hat einen enormen Einfluss im Nahen Osten, den ich jetzt gar nicht bewerten möchte. Indien könnte auch zukünftig eine solche Rolle spielen, Brasilien vielleicht auch. Länder müssen über eine gewisse Größe, über ein gewisses Gewicht verfügen. Kleine Länder werden immer nur von der einen oder anderen Macht kontrolliert. Die Ukraine kann eigentlich nicht souverän sein. Sie wird entweder von der einen Seite kontrolliert oder von der anderen Seite kontrolliert. Es gibt dort gar keine richtige Tradition von Staatlichkeit. Und ja, also deswegen meinte ich sozusagen, der Übergang in eine multipolare Welt wird wahrscheinlich von den Ländern Russland, China, Iran, vielleicht auch Indien ausgehen.
Meine letzte Frage ist eher persönlich, zielt in eine sehr ferne Zukunft.
Womit ich nochmal kurz zurück, womit ich nicht sagen möchte, dass ich jetzt alles gut finde, was diese Länder machen.
Ja.
Die können vielleicht auch ein Zivilisationsmodell entwickeln, das autoritär, depressiv ist. Aber es geht einfach darum, dass ein Vergleich hergestellt wird. Die Sowjetunion war auch kein perfektes Gesellschaftsmodell und hat trotzdem sozusagen eine Vergleichbarkeit hergestellt. Und das wäre trotzdem schon ein Fortschritt, auch wenn das die verschiedenen Zivilisationsmodelle, die sich dann in einem Wettstreit befinden, in einem Vergleich befinden, vielleicht auch nicht alle gut sind.
Klar, im Kalten Krieg hatten wir Wettbewerb und gegenseitige Kontrolle. Also man konnte einfach das, was im System angelegt war, nicht voll ausleben, weil die andere Seite im Zweifel das genutzt hätte für ihre eigene Propaganda.
Genau, deswegen mussten sich die Amerikaner irgendwann aus Vietnam zurückziehen, mussten der Versuchung widerstehen, dort Atombomben einzusetzen. Das Gleiche dann später bei den Russen in Afghanistan oder auch das Erbe Stalins konnte einfach auch so nicht fortgesetzt werden, weil es eine Propagandawaffe für den Westen geworden war. Ja, und diese gegenseitige Überwachung, diese Balance, die hat in den letzten 30 Jahren gefehlt. Und das war auch für den Westen sehr negativ, weil er dadurch dekadent geworden ist. In seiner Kraftfülle, in seiner gefühlten Kraftfülle, die vielleicht auch überschätzt war, in Irrationalitäten hat hineinziehen lassen.
So ein Plädoyer für eine multipolare Weltordnung.
Das ist nicht, die multipolare Weltordnung ist auch nur eine Verschnaufpause. Das ist noch nicht die Lösung. Das ist dann noch nicht das perfekte Zivilisationsmodell. Mhm. Es wäre eine kurzfristige Erleichterung. Es würde uns vielleicht 15 Jahre geben, in denen wir dann versuchen können, weitere Aufklärungsarbeit zu leisten. Mhm. Ich bin jetzt auch keiner, der glaubt, dass eine multipolare Welt ein Paradies sein wird. Mhm. Aber es wird ein bisschen besser sein als eine unipolare Weltordnung.
Ja, zumindest gibt es andere Möglichkeiten zu diskutieren.
Ja, es gibt sozusagen die Aufsplitterung der Macht in der Welt führt dann auch zu einer Aufsplitterung der Position im Diskurs. Während sozusagen in einer unipolaren Weltordnung gibt es dann auch nur eine Wahrheit. Und das haben wir ja erlebt, dass es bestimmte Positionen gab, die sakrosant waren, die man gar nicht in Frage stellen durfte. Und das hängt meines Erachtens mit einer unipolaren Weltordnung zusammen, die auch für den unipolaren Kern negativ und zerstörerisch ist. Also auch das Herzland des Imperiums profitiert davon gar nicht, sondern es wird auch aufgezehrt von der Macht.
Ja, wenn man Wettbewerb um Ideen ausschließt, dann wird man irgendwann austrocknen. Das ist ja ganz, ganz offensichtlich.
Ja.
Kann ich nochmal ansetzen mit der letzten Frage, die in die persönliche Zukunft zielt. Was bleibt eines fernen Tages von Hauke Ritz? Was sollte bleiben, wenn Sie Einfluss darauf hätten, was von Ihnen bleibt?
Dass ich mich gut zu meinen Mitmenschen verhalten habe.
Das ist jetzt vielleicht zu bescheiden. Ich habe im Gesicht sofort die Irritation gesehen.
Ja, Ich hoffe natürlich, dass ich noch ein bisschen mehr schreiben werde. Und ich habe in der Vergangenheit diese Sachen vielleicht nur hier und da im Internet veröffentlicht, habe mich nie darum gekümmert, dass es mal zusammengefasst ist. Ich wollte auch nicht zu sichtbar sein. Und vielleicht finde ich da, sollte ich mal das zusammenfassen und ein bisschen und weitere Sachen aufschreiben. Ja, das.
Haben Sie schon einen Buchtitel im Kopf? Bei mir beginnt Schreiben immer mit dem Buchtitel. Wenn ich den Titel habe, dann kommt der Rest von alleine.
Ja, ich möchte erstmal die Aufsätze, die ich schon geschrieben habe, einmal in einem Band zusammen veröffentlichen. Damit sie, jetzt sind sie, ist vielleicht nur ein Drittel davon oder ein Viertel davon bei einer Internetsuche auffindbar, damit es einfach mal da ist. Und wenn ich das gemacht habe, dann denke ich mal vielleicht über das zweite größere Buch nach, ja.
Das ist doch ein schöner Ausblick. Wir werden also bald die vielen schönen Texte, die ich lesen durfte in Vorbereitung auf unser Gespräch, auch öffentlich verfügbar haben. Das war Apolut im Gespräch. Ich bin Michael Mein, bedanke mich ganz herzlich bei Hauke Ritz und hoffe, dass Sie uns gewogen bleiben.
Vielen Dank für die Einladung.
Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf apolut.net/unterstützen. Apolut ist keine Einbahnstraße. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Abonnieren Sie den Apolut Newsletter, so verpassen Sie nichts. Registrieren Sie sich auf apolut.net/newsletter. Natürlich gibt es Apolut auch als App. Einfach auf apolut.net/app runterladen und mobil auf dem Laufenden bleiben.
Apolut. Das denke ich auch.